Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über gleichnamiges Universum plaudern. Folge 52, hallihallo, wie immer, auch diesmal mit Florian.
Und mit Ruth, hallo.
Hallo.
Ja, wenn es ein wöchentlicher Podcast wäre, dann gäbe es uns erst ein Jahr.
Das stimmt, 52.
Ja, aber?
Glücklicherweise. Nein, ich würde das gern jede Woche machen eigentlich, aber dazu müsste ich ungefähr 50.000 andere Termine absagen, die ich im Moment habe. Ich weiß, ich reg mich schon wieder auf. Gell?
Aber wenn man den Leuten Dinge erzählen will, dann ist es ja gut, wenn man viele Möglichkeiten hat, das zu tun, prinzipiell.
Nein,
Wir müssten es halt vielleicht irgendwie, wenn wir es hinkriegen würden, dass wir so ein, weiß ich, 100.000 Leute fassendes Stadion voll kriegen, dann könnte man das alles so an einem Wochenende erledigen, mit weniger Aufwand, aber...
Du meinst ein Jahr in einem Wochenende, oder was?
Ja, keine Ahnung, wenn man das zusammenrechnet, also die Hörerschaften der Vorträge, Podcasts und so weiter, dann und die alle an einem Tag in einem Ort kriegt, dann hat man das so.
Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache dann. Ja,
nein, nicht.
Also. Also irgendwie.
Ja, aber stell dir vor, da könntest du irgendwie 20.000 Ventilatoren mitbringen und spannst eine riesige Kuppel über so ein Stadion und dann machst du es eine Choreografie, alle kriegen Taschenlampen und dann müssen sie auf dein Kommando die Taschenlampen am Himmel richten und dann können sie da live den Sternenhimmel nachstellen.
Das wäre ein Projekt.
Ja.
Aber das ist ja, ich habe ja gar nicht so Allmachtsfantasien, Florian, ich weiß nicht. Das kommt aus deinem Gehirn.
Aber sowas, so ein Projekt, das kannst du doch problemlos vermutlich als irgendwie als Mega-Kunstprojekt irgendwie fördern lassen, so wie irgendwie hier Christo packt den Reichstag ein, das ist doch in der gleichen Größenordnung, da kriegst du irgendwie ein paar Millionen Fördergeld für Kunst und dann machen wir das.
Genau, das sagen wir öfter Leute. Das sagen meistens Leute, die noch nie einen Fördergeldantrag vor der öffentlichen Hand gestellt haben und sagen, dann kriegst doch einfach Fördergeld.
Ja. Ich habe EU-Projektanträge geschrieben, naja, mehrmals, und das ist erstens genauso frustrierend wie Fördergelderanträge für die öffentliche Hand zu schreiben. Das ist ja auch die öffentliche Hand. Und ich glaube, es gibt nichts, was bürokratisch nervtötender ist, als EU-Projektanträge zu schreiben.
Eben, dann solltest du ja wissen, warum ich das nicht mehr machen will. Ich habe, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, mir geschworen, nie wieder Evaluierung. Ich mache einfach, was ich mache. Ist mir wurscht, ob es was nutzt oder nicht.
Ui, dann wirst du dich nicht freuen, wenn wir nachher über so einen Termin für das Mitarbeitergespräch sprechen.
Was? Moment. Wer ist hier der Mitarbeiter? Gut, da reden wir nachher drüber, ohne das Zuhören von vielerlei Menschen. Hallo übrigens, ja, ihr da draußen. Wir reden schon wieder so, als würde uns niemand zuhören, oder? Ja. Wahnsinn. Du Florian, wir haben urviel vor, es ist urviel passiert. Wir können eigentlich gar nicht so herumplaudern, obwohl über ein Ding sollten wir vielleicht noch plaudern. Unseren erfolgreichen ersten Bühnenauftritt als Das Universum.
Genau, das wollte ich noch vorschlagen, dass wir das besprechen, nachdem wir es ja beim letzten Mal quasi angeteasert haben, dass wir schon aufgenommen haben und dann wird es ausgestrahlt und es hat schon stattgefunden. Wir wissen noch nicht, jetzt wissen wir, wie es war und es war, ja, cool.
Es war super. Mhm. Es waren noch, ich glaube, 3 von euch da.
Ja, ich habe jetzt nicht gezählt, aber es waren einige da, die zumindest kundgetan haben, dass sie wissen, was dieser Podcast darstellt. Und den anderen, die den Podcast vorher nicht kannten, die da waren, die fanden es auch super. Und das ist ja schön. Also vielleicht hören die jetzt auch zu neu. Wenn da jetzt jemand zuhört, neu dabei war, durch den Vortrag in Frasstanz dazugekommen ist, dann hallo, freut uns, dass
hallo,
ihr da seid.
Herzlich willkommen. Bis zum nächsten Mal. Wir werden ja 2024 möglicherweise unter Umständen wieder dabei sein.
Genau.
Es ist echt nett dort. Also es war wirklich, wirklich schön. War wirklich ein sehr, sehr nettes Publikum.
Genau. Wir gehen jetzt, müssten eigentlich gleich sofort eine Tour ankündigen. Also wir haben jetzt hier 2022 Frasstanz in Vorarlberg, 2023 Leoben in der Steiermark und 2024 Frasstanz in Vorarlberg. Also das kann man eigentlich schon als das große Welttournee ankündigen.
Und die Zeitskalen im Universum sind halt ein bisschen länger, ne? Ja, und so ist das halt.
Ja, und der letzte Termin ist noch TBC, also den kann man noch nicht. Aber wir können schon mal T-Shirts drucken für die Tour.
Immerhin nicht mehr Corona, sondern TBC, oder was? Oh Gott, furchtbar. Na, aber Leute, wenn ihr Veranstalter seid und das Universum als Veranstaltung zu euch holen wollt,
genau, wir stehen dann rum und erzählen Sachen
zur Verfügung
und machen Experimente und es ist lustig, sagte man uns.
Trinken Alkohol auf der Bühne und es gibt dann vielleicht auch dann für die Besucherinnen etwas zu verkosten. Also genau. Es ist irgendwie ein bunt fröhlicher Abend mit den verschiedensten Themen aus dem Universum.
Genau.
Also war wirklich cool, es war lustig. Wir haben das ja nicht geprobt. Irgendwie, es war ein bisschen... Naja, dilettantisch möchte ich jetzt
nicht
sagen.
Nein, dilettantisch war es nicht, wir sind ja beide Profis.
Wir haben uns schon überlegt, was wir machen, ja, aber es war irgendwie unrehearsed, ungeprobt und darum war ich ein bisschen, aber es hat dann eigentlich ganz gut funktioniert und hat Spaß gemacht und ja, vielleicht machen wir das öfter.
Genau,
das
war sehr nett. Ja, also wie gesagt, wenn ihr Veranstaltungen habt, denen noch ein Event fehlt und ihr wollt, dass Leute nicht nur rumsitzen und nichts sehen, sondern Leute rumsitzen und was sehen, dann fragt uns. Wir können das Problem lösen.
Sollen wir die Bühnenshow das beobachtbare Universum nennen?
Ja, naja, das Universum klingt, glaube ich, besser.
Ja.
So als das beobachtbare Universum, das ist schon wieder so ein Insider-Witz, den man dann nicht versteht. Gell?
Ja. Naja, können wir uns ja noch überlegen. Aber apropos beobachtbares und nicht so beobachtbares Universum. Wir haben ja auch noch Astronomie, über die wir reden sollen.
Genau. Die Vorhersage, die ich getroffen habe, hat hundertprozentig zugetroffen. In der letzten
ich
habe es
nicht geglaubt. Die Skeptikerin ist so, na, sicher nicht. Aber natürlich hast du als alter Hase.
Also das ist tatsächlich eine Vorhersage, die man gefahrlos treffen konnte, dass diese Ankündigung der Europäischen Südsternwarte die Abbildung des schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße betrifft. Also fand ich zumindest null Interpretationsspielraum, was da verkündet wird, wenn das Teleskop das schwarze Löcher beobachtet und von dem bekannt ist, dass es das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße beobachtet. Wenn da dann verkündet wird, dieses Teleskop hat eine Entdeckung gemacht in der Milchstraße. Also ja, also da habe ich keinen Interpretationsspielraum gesehen.
Ja, aber also, dass es wirklich das Bild war, das hat, also damit hätte ich, naja, ich habe schon auch damit gerechnet, aber ich hätte mir gedacht, es hätte auch irgendwie was anderes sein können. So, wir haben es doch nicht geschafft, so genau ein Bild zu machen, aber irgendwie drumherum wissen wir jetzt, dass das so und so aussieht und so vor sich geht.
Ist einer gegen das Teleskop gestoßen, ist alles verwackelt, tut es leid.
Ja, genau. Nein, aber es ist da, das Bild ist da. Es ist fantastisch und großartig. Ich war sehr überrascht, wie ich es gesehen habe. Wie ging's dir?
Ich habe mir gedacht, das wird so ungefähr so ausschauen wie das andere, nur halt ein bisschen anders. Und es hat ungefähr so ausschauen wie das andere, nur ein bisschen anders.
Aber also ich war sehr erstaunt, weil ich habe mir nicht gedacht, dass das so wie das andere ausschaut. Also es ist irgendwie so, dass ich denke, ja, na, es ist auch ein schwarzes Loch, ne? Auch ein supermassereiches schwarzes Loch im Zentrum der Galaxis, blablabla. Ist ja quasi das gleiche Objekt oder die gleiche Art von Objekt. Und natürlich schaut das dann irgendwie ähnlich aus. Aber das ich finde das voll, voll erstaunlich, dass sie sich so ähnlich schauen, weil die sind so unterschiedlich, diese beiden schwarzen Löcher. Ich hätte mir nie gedacht, dass das so ähnlich ausschaut.
Dann tun wir das mal hier alles wissenschaftskommunikatorisch korrekt aufarbeiten. Vielleicht hört auch Leute zu, die noch nicht wissen, was passiert ist und die nicht wissen, was mit den schwarzen Löchern auf sich hat und wie man die abbildet dazu. Also bitte macht deine professionelle Arbeit weiter, so wie auf der Bühne, und tu das mal hier ordentlich erläutern den Leuten.
Das Event Horizon Radioteleskop, das genau aus diesem Grund quasi existiert, hat endlich den Zweck seiner Existenz erfüllt und ein Bild vom schwarzen Loch im Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, angefertigt.
Genau, und es war nicht das erste Bild von dem schwarzen Loch, weil 2019 gab es schon mal das erste Bild von einem anderen schwarzen Loch.
Genau. Und das war irgendwie ein bisschen erstaunlich, dass dieses andere schwarze Loch zuerst kam, weil der ursprüngliche Plan eben der war, das schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxis abzubilden.
War das erstaunlich, weil eigentlich, also mit dem Hintergrundwissen, ist es eigentlich, zumindest fand ich dann sehr logisch, dass das andere schwarze Loch zuerst dran war.
Ja, es ist immer oft so, dass das Offensichtliche dann doch erstaunlich ist, beziehungsweise das Erstaunliche bei näherer Betrachtung dann logisch und offensichtlich wird. Das ist M87, dieses schwarze Loch in einer anderen Galaxie, das quasi als erstes dann beobachtet wurde, beziehungsweise veröffentlicht wurde, ist die logischere Wahl, weil das schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxis ja eigentlich sehr schwer zu beobachten ist, weil unsere ganze Galaxie dazwischen ist. Ja, also
ja, aber ich glaube, das war nicht
das, was du gemeint hast, oder?
Nein, also das Ding ist ja, du hast M87, diese Galaxie ist, glaube ich, 55 Millionen Lichtjahre weit weg. und dementsprechend auch das Schwarze Loch im Zentrum dieser Galaxie. Und unser Schwarzes Loch ist 26.000 Lichtjahre weit weg. Also da ist mal ein großer Unterschied. Und jetzt mal rein, wenn man jetzt keine Ahnung von Astronomie groß hat, dann würde man sich denken, was 26.000 Lichtjahre weit weg ist, kann man besser sehen als etwas, das 55 Millionen Lichtjahre weit weg ist. Mhm. Aber unser Schwarzes Loch hat 4 Millionen Sonnenmassen und das andere hat, 6 Milliarden?
Mhm.
Also das,
6,5, ja.
Genau, also das ist auch deutlich größer und damit ist auch der Ereignishorizont, also das rundherum der Bereich, wo quasi du nicht mehr wegkommst, also das, was abbildbar ist, wie du dann wahrscheinlich noch erklären wirst, ist auch größer und weil das eine größer und weiter weg ist und das andere kleiner und nah ist, kommt es am Ende fast auf das Gleiche raus. Das heißt, die sind beide gleich gut auflösbar im Prinzip. Aber wenn du das nicht erzählst, dann erzähl's ich jetzt. Wenn du es erzählst, dann unterbrich mich dann sofort. Es hat ja auch was damit zu tun mit der Geschwindigkeit, mit der sich diese Dinge da verändern beim Schwarzen Loch, wie gut man es dann wirklich abbilden kann.
Ja, ja. Also zuerst mal als allererstes, das stimmt natürlich, dass die beiden, dass sich das quasi aufhebt, ne? Die Entfernung und die Größe. Es ist ein bisschen ähnlich wie der Grund, warum Sonne und Mond am Himmel fast gleich groß aussehen.
Ja, die Ursache, also, der Grund ist Zufall, aber die Ursache.
Naja, Klugscheißer.
Ja.
Natürlich. Es ist, der Effekt ist quasi ähnlich, ja. Das ist, die Entfernung ist ein Faktor 2000 ungefähr, der Unterschied. Also das Schwarze Loch in M87 ist um einen Faktor 2000 weiter entfernt als das Schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Aber eben ungefähr auch 1500 mal so groß. Das heißt, das Schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie sollte ein klein wenig größer aussehen als M87. Sie sind im Endeffekt beide mehr oder weniger gleich groß, so groß wie ein Donut auf dem Mond.
Also erscheinen gleich groß.
Genau. Ja, sie sind nicht so groß wie ein Donut auf dem Mond.
Ja, und sie
sind viel, viel, viel größer.
Ja, und sie sind auch nicht gleich groß und sie erscheinen nur gleich groß, weil das ist
sie
auch
erscheinen halt, gleich groß, genau. Und das Ding ist jetzt aber, warum M87 so viel leichter zu beobachten war und dass die Herumrechnerei nur 2 Jahre gedauert hat und nicht 5, so wie bei dem Bild, das wir jetzt gerade gesehen haben, ist, dass es wesentlich, wesentlich heller ist. Ja, es ist aktiv. M87 hat ein aktives schwarzes Loch, einen aktiven Galaxienkern, AGN, Active Galactic Nucleus, und hat riesige Jets. Ja, das feuert da Material raus aus seinem Zentrum. Es ist so, dass da extrem viel Material gerade von dem schwarzen Loch verschluckt wird. Das ist der Unterschied. Ja, es hat eine riesige Akkretionsscheibe. Das Material kommt quasi hinein auf das schwarze Loch zu, wird angezogen und fängt an so herum zu spiralisieren, bildet eine Scheibe und es kann quasi gar nicht genug Material auf einmal hinein und darum gibt es diese Jets, die dann von den starken Magnetfeldern quasi gebündelt und nach oben rausgeschleudert werden aus der Galaxie. Und weil da eben so viel los ist um das schwarze Loch herum, ist es extrem hell. Ja, und leicht zu beobachten. Das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße verschluckt gerade kaum Material im Vergleich, also sehr wenig, ja, im Vergleich. Und drum ist es einfach, leuchtet nicht so hell und das macht es extrem schwer zu beobachten.
Aber spielt es nicht auch eine Rolle, dass ja das Material, was ja leuchtet, das ist ja das Material, was sich in einer Scheibe um das schwarze Loch herum bewegt. Und das bei einem kleinen schwarzen Loch wie in unserer Milchstraße braucht das wesentlich weniger Zeit. Also das wirbelt halt in, weiß ich nicht, ein paar Stunden oder irgendwie sowas, ist die Umlaufzeit um das schwarze Loch rundherum in der Milchstraße. Und bei M87, bei dem viel größeren schwarzen Loch, ist auch die Umlaufzeit sehr viel größer.
Genau, aber das ist der zweite Effekt. Der erste, der wichtigste Effekt ist der, kann ich es überhaupt sehen, wie hell ist es? Ja, das war Punkt 1. Punkt 2, okay, ich kann es sehr schwer sehen, aber ich kann es gerade sehen, das funktioniert, aber es bewegt sich extrem schnell, das heißt, es wobbelt die ganze Zeit hin und her und es verändert sich extrem schnell. Das heißt, wenn ich eine Langzeitbelichtung quasi mache, so wie man das natürlich macht, wenn man solche Objekte mit einem Teleskop beobachten will, dann verwischt das alles, ja? Also es ist einfach dann nur ich kann dann quasi was da wirklich vor sich geht, nicht mehr auflösen, sondern ich kriege dann nur einen Blob, mehr oder weniger, ja? Und das war das zweite Problem und was extrem viel Zeit und Rechenzeit und neue Modelle in Anspruch genommen hat. Das Material, das um das Schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße rumfliegt, bewegt sich da im Zeitraum von Tagen, ja, Blödsinn, das andere, Minuten, im Gegensatz zu Tagen bei M87.
Genau, deswegen ist das Bild halt bei M87 viel ruhiger und die Dinger sind ja auch keine echten Bilder, also da macht man ja kein Foto mit dem Radioteleskop und das schaut dann so aus, sondern du hast Daten und die musst du mit Computermodellen abgleichen und wenn sie da viel ändert, ist es schwieriger, da das richtige Modell zu finden, dass dir das alles richtig ausgleicht oder richtig darstellt, weil es da viel mehr Variation gibt als bei einem Bild wie M87, wo die Helligkeitsänderungen weniger stark sind. Das heißt, da muss man weniger lange rechnen. Drum war es früher fertig und dann war ja Corona auch noch dazwischen. Da haben sie das EHT auch nochmal irgendwie stillgelegt, wie vieles andere in der Wissenschaft.
Ja, genau. Also das ist natürlich dann auch nochmal ein Problem, wenn alle Leute im Homeoffice sind und auf die Großrechner vielleicht gar nicht mehr so zugreifen können. Ich weiß es nicht, wie sehr Corona da irgendwie einen Einfluss verspätenden Einfluss auch hatte, wahrscheinlich schon. Ja.
Und es war auch tatsächlich, war ganz absurd. Ich habe da mal Anfang der Pandemie auch einen Artikel drüber geschrieben. Ich glaube, bei einer Station in Mexiko, war das Mexiko? Ich glaube, in Mexiko steht auch so ein Teil rum. Also das sind ja Radioantennen, die über die ganze Welt verteilt sind, die zusammengeschaltet werden. Und eine steht unter anderem in Mexiko. Und die musste, glaube ich, gesperrt werden wegen Banditen. Also weil das einfach so unsicher war. Da war irgendwie, Banditen, irgendwie halt Kriminelle, die da irgendwie ständig, also du hast rechnen müssen, wenn du da durch die Wüste fährst und zur Sternwarte hinfährst, dann wirst du halt vielleicht überfallen am Mord oder sonst was. Und darum haben die das auch zeitweilig sperren müssen. Also es ist schon.
Das ist der Beruf des Astronomen. Der Astronomen ist ein Gefährlicher. Ja, die Geschichten von den ganzen Weltraumpiraten, darüber haben wir ja schon mal geredet. Ne? Erpressung ist gang und gäbe. Aber du hast mir total meine Reihenfolge da jetzt durcheinander gehabt, indem du sofort anfängst, von den technischen Details
zu sprechen. Ja, aber das ist ja die offensichtlichste Frage, die sich Leute dann immer stellen. Warum kommt das Bild der Milchstraße erst so spät, wenn wir schon eh eins gehabt haben vorher? Und da dachte ich, vielleicht beantworten wir die zuerst, weil sonst fragen sich das alle die ganze Zeit und passen nicht auf, wenn du das andere erzählst.
Also das erste, genau, ist der Faktor, dass es weniger hell, weil es weniger Material verschluckt. Der Grund, warum dieses Ding überhaupt hell ist, unter Anführungszeichen, ja, ist da vielleicht auch noch interessant für Leute. Warum kann man das überhaupt sehen? Das ist ja ein schwarzes Loch, das sieht man ja eigentlich nicht. Und es ist natürlich auch nicht hell im Sinne von hell wie die Sonne für unsere Augen hell und für unsere Augen zu sehen, sondern es handelt sich dabei um ein Radiobild, also ein Bild mit Radiowellen, und die sind natürlich davon abhängig, wie viel Material da ist, wie heiß das Material ist, und je heißer es ist, desto mehr Material da ist, desto mehr Radiowellen werden von dem Material auch abgestrahlt. Ja? Und diese Radiowellen, die eben von dieser rumspiralisierenden Akkretionsscheibe um das Schwarze Loch kommen, die fangen wir mit unseren großen Radioteleskopen auf. Und diese Veränderung, nämlich auf den Zeitskalen von Minuten, die waren dann das zweite Problem. Ja. Beim Schwarzen Loch in M87, da ist das Ganze, auch nicht stillgestanden. Also bewegt sich im Zeitraum von ein paar Tagen oder Wochen, ja, das Material einmal rundherum. Und es ist aber viel, viel, viel einfacher, da eben einfach ein scharfes Bild zu machen. Ein mehr oder weniger scharfes Bild. Ja. Und dann gibt es noch ein drittes Problem, nämlich das Zeug, das da dazwischen ist. Ja. Mhm. Du schaust, wenn du in eine andere Galaxie schaust, ja eigentlich aus der Milchstraße hinaus, quasi nach oben oder nach unten, ne, wenn du jetzt die Milchstraße als riesige Scheibe dir vorstellst, und da ist wenig dazwischen. Da ist einfach der mehr oder weniger leere intergalaktische Raum dazwischen. Plus M87 ist eine elliptische Galaxie. Die hat keine Sternenscheibe, die hat keine Staub- und Gasscheibe. Das sind quasi einfach nur Sterne, mehr oder weniger kugelförmig, eiförmig, auf ihren Bahnen angeordnet in dieser ganzen Galaxie. Ja. Die schwirren da in alle Richtungen rundherum und sind eigentlich fast nur Sterne in so einer elliptischen Galaxie. Es gibt auch noch dann jede Menge heißes Gas dazwischen, aber es ist eben, dass die Dichte des Gases ist sehr, sehr, sehr gering. Ja? Das ist nicht so ein Problem. In der Milchstraße hast du diese Scheibe, diese Sternengas-Staubscheibe, und die ist im Radiobereich natürlich zu einem Großteil durchsichtig. Also der Staub zum Beispiel, die wirklich die kompakten kleinen Staubteilchen, die so ein Problem für optische, sichtbares Licht, optische Astronomie darstellen, die interessieren Radiowellen nicht, ja, sind zu groß. Aber es gibt andere Hindernisse, zum Beispiel jede Menge wärmeres Gas, turbulentes Gas, turbulentes Plasma, ja, das da auch in der Milchstraßenscheibe ist von ja, Supernova-Überresten zum Beispiel oder was auch immer. Ja, wenn wir uns an dieses Bild erinnern, über das haben wir auch vor ein paar Folgen gesprochen, das Bild vom Zentrum der Milchstraße, das Meerkat-Teleskop aufgenommen hat. Ja. Da hat man das gut gesehen, dieses turbulente Gas. Wenn ihr das nochmal irgendwie euch, vielleicht schaut es euch nochmal an oder ruft es euch ins Gedächtnis, dass er in jede Menge Strukturen, diese Blasen, ja, diese ganzen spiralisierenden Strukturen, die man da gesehen hat in diesem Bild. Das ist da alles dazwischen, ja. Und du musst das quasi modellieren, was dieses turbulente, heiße Gas mit den Radiowellen macht, die sich da durchbewegen. Weil sobald du heißes Gas hast, hast du Magnetfelder und Radiowellen, die vertragen sich nicht so gut, ja. Also die lenken sich einfach gegenseitig ab oder beeinflussen sich gegenseitig, ja. Das heißt, das war noch das dritte Problem. Man hat jede Menge neue Modelle für die Bewegung des interstellaren heißen Gases in der Milchstraße gebraucht, ja, um die Bilder von diesem Störeinfluss da zu reinigen, quasi, ja. Es ist ein bisschen ähnlich wie das, was die Atmosphäre mit dem Licht macht, ja. Dieses Gas bewegt sich da, wobbelt durch die Gegend und du hast dann einfach ein verschwommenes Bild dadurch, ja. Und das war das dritte Problem. Und das hat auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen, anscheinend. Aber sie haben es gelöst, im Endeffekt, ja. Und es ist natürlich genauso von den technischen Voraussetzungen und Dingen, die da hineingeflossen sind, an Rechenarbeit und an menschlicher Arbeit, quasi an Gehirnarbeit, ist genauso beeindruckend wie M87. Ja? Und die Größenordnungen sind die gleichen. Ja? Wieder dieses Ding mit Donut am Mond, beziehungsweise die Größe dieses Objekts am Himmel, ist irgendwie so, wie wenn man durch ein Nadelöhr in Südamerika schauen würde, von Europa aus, ja. Also das ist unfassbar, wie klein dieses Ding ist, ja.
Die sind echt kreativ. Ich habe irgendwo, ich glaube, in ESO in München haben sie gesagt, sie können mit dem EHT irgendwie die Schaumblase in einem Bier in New York sehen kann oder irgendwie sowas.
Ja, man kann sich da alle möglichen lustigen Vergleiche einfallen lassen, ja. Ist auch irgendwie das Donut. Bei uns hat man irgendwie gesagt, eine CD auf dem Mond. Und in den USA ist es natürlich ein Donut auf dem Mond, weil Donuts viel gebräuchlicher sind als bei uns.
Ja. Wer hat denn noch CDs heutzutage?
Ich schon. Kannst du auch eine DVD nehmen, oder?
Die hat doch auch keiner mehr.
Ähnlich, veraltet.
Eine Kassette.
Ja. Naja, aber es ist auf jeden Fall, welchen Vergleich auch immer man hernimmt, es ist unfassbar. Und die Technologie natürlich dahinter, ich meine, ich weiß nicht, haben wir über das M87-Bild überhaupt schon mal gesprochen in diesem Podcast?
Naja, das war 2019, schon, da gab es den Podcast noch nicht. Also,
nein, ich glaube nicht. Aber wir haben über die Technik der Interferometrie
weiß schon mal ich nicht, gesprochen, aber oder? Wir sollten sie auf jeden Fall noch mal kurz erwähnen, weil Das ist nämlich auch ein Punkt, den ich dir noch nachgefragt hätte, wenn du ihn nicht angesprochen hättest, weil ja nämlich, man sagt immer, man hört das immer in den Erklärungen, ja, da ist dieses Material, das fliegt um das schwarze Loch rundherum und dadurch wird es halt irgendwie aufgeheizt und so weiter und dadurch fängt es an abzustrahlen und zwar Radiolicht. Das Ding ist aber, das strahlt ja nicht nur Radiolicht ab. Das strahlt ja alles Mögliche ab, aber wir benutzen trotzdem ein Radioteleskop dafür und das hat einen Grund.
Ja, genau. Na, das hat sehr viele Gründe. Ja. Also erstens, dass Radiowellen sich sehr, sehr gut an störenden Dingen vorbeibewegen können, weil sie so groß sind. Ja? Also je kleiner die Lichtwellen, desto mehr werden sie von interstellarem Material absorbiert. Und wenn du irgendwie eine große Lichtwelle hast, die interessiert sich nicht für die für den Kleinkram, der da dazwischen ist. Ja. Radiowellen sind auch, können durch die Atmosphäre durch. Ja. Die Atmosphäre ist komplett durchsichtig im Radiobereich.
Eben, man könnte jetzt sagen zum Beispiel, wir haben doch jetzt hier das super neue tolle James Webb, das ist doch so toll und super, warum macht das es nicht?
Das soll da mal hinschauen. Naja, weil also James Webb könnte natürlich schon durch den Staub durchschauen, aber und James Webb ist großartig und hat eine wunderbare Auflösung, aber es hat trotzdem nur einen 6 Meter großen Spiegel oder 6,5, wie war das nochmal?
Ja, du kennst dich aus dem James Webb.
Ein paar Meter. Ist vollkommen wurscht, wie viel, weil im Vergleich zu dem, was ein Radioteleskop kann, beziehungsweise im Vergleich zu der Technik, die man da ja anwendet, um Radiobilder zu bekommen, ist das alles ein Lerchelschaß, wie man so schön sagt auf Österreichisch. Das Ding an dem Event Horizon Teleskop ist ja das, dass es gar kein Teleskop ist.
Genau.
Das ist ja nur ein virtuelles Teleskop. Also es ist nicht irgendwie eins, das man nur mit VR-Brillen sehen kann oder so. Es ist schon real, aber das Teleskop gibt's nicht als Teleskop. Ja? Genauso wie es die meisten teilnehmenden Teleskope am Event Horizon Teleskop nicht als einzelne Teleskope gibt, sondern als viele einzelne kleine, die wie ein großes zusammenarbeiten. Ja. Und das ist das Besondere an der Radioastronomie. In der Radioastronomie beobachtet man hauptsächlich mit Interferometrie. Das heißt, es werden Teleskope zusammengeschaltet. Es wird das nicht nur das Bild überlagert, wie man das natürlich bei optischen Teleskopen, Infraroteleskopen, bla bla, auch macht, ja, oder machen kann, sondern es werden tatsächlich die Wellen selbst, Welle für Welle, überlagert. Ja. Das ist jetzt, wenn man sich vorstellt, man denkt sich, naja, aber wieso sollte das so schwierig sein? Wenn man sich vorstellt, dass diese Lichtwellen sich natürlich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, du musst etwas, was die ganze Zeit sich verändert, ja, und sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, also sich sehr schnell verändert, ganz genau, exakt, Punkt für Punkt überlagern, damit das funktioniert, ja.
Ja, das heißt, man muss im Wesentlichen aufzeichnen, zu dem Zeitpunkt X war die Stärke der Radiowelle Y und zum nächsten Zeitpunkt X war sie ein anderes Y. Das muss ich alles wissen und weil die Radiowellen halt sehr langwellig sind, haben wir genug Zeit, um das in einer ausreichend großen Auflösung hier aufzuschreiben, also im Computer zu speichern und dann ist es gespeichert und dann kann ich nachher von allen Radioteleskopen, die rumstehen auf der Welt, die Speicherdaten einsammeln und dann am Computer nochmal so ein Replay nochmal abspielen und die dann da gleichzeitig abspielen und überlagern. Und deswegen geht das mit Radiowellen. Bei optischen Wellen, beim normalen Licht, geht's nicht, weil die kürzere Wellenlänge haben und das ist nicht machbar mit der Technik, die wir haben, das aufzuzeichnen. Das heißt, da musste man wirklich live machen, da müsste man wirklich so Lichtleiterkabel legen, damit das Licht dann da live zum gleichen Zeitpunkt von unterschiedlichen Teleskopen rauskommt und das geht nur auf sehr kurze Distanzen. Also da kannst du ein paar Teleskope nebeneinander stellen und zusammenschalten, aber nicht Teleskope von unterschiedlichen Enden der Erde zusammenschalten. Das geht nur mit Radiowellen. Genau.
Und das macht man natürlich auch mit sichtbarem Licht. Das VLT, das Very Large Telescope, besteht ja aus sie sind 8 Meter groß. Besteht aus vier einzelnen Teleskopen, die aber doch recht nah aneinander stehen. Ja. Und der Grund, warum sie so nah aneinander stehen, ist eben genau der, ja, dass sie können sich verbinden miteinander, sie können im Interferometrie-Modus benutzt werden, das heißt dann VLT-Interferometer. Und da sind tatsächlich unter dieser Teleskopplattform natürlich Glasfaserkabel verlegt, die das Licht wirklich zusammenführen. Also das kommt dann auch wirklich gleichzeitig am Detektor an, ja.
Ja, weil das sind auch bei den Radioteleskopen sind auch so gigantische Mengen, dass das nicht machbar ist, dass man die zum Beispiel jetzt einfach übers Internet irgendwo hinspielt. Die muss man wirklich physisch auf eine Festplatte spielen und dann die Festplatte von A nach B tragen. Das hat auch zu Verzögerungen geführt, weil eins dieser Teleskope in der Antarktis steht und da kann man nicht einfach mal eben hin und was abholen. Da muss man warten, wenn es gerade Winter ist dort, muss man warten, bis Sommer wird und dann kann man wieder Sachen holen. Das heißt, da hat es dann auch noch gedauert, bis diese Daten angekommen sind und deswegen hat es dann auch beim ersten Bild eben länger gedauert, als man geplant gehabt hat.
Genau, und, hunderte Festplatten.
Ja, vielleicht ein Ding, falls sich jetzt jemand fragt, wie das überhaupt funktioniert, warum man einfach ein Teleskop in die Antarktis stellt und eins irgendwo nach Südafrika und eins irgendwo, keine Ahnung, wo die noch rumstehen, in den USA, in Mexiko, und dann so tun kann, als wäre das ein großes Teleskop. Mir hat das immer geholfen, wenn ich mir den anderen Prozess vorgestellt habe. Also nicht jetzt irgendwie aus Einzelteleskopen eins aufbauen, sondern aus einem Teleskop was wegnehmen. Weil du kannst ja im Prinzip, man soll es nicht machen, aber du kannst ja im Prinzip ein normales Teleskop nehmen und da ein Loch reinmachen. Das kann ja, also mit der Pistole durchschießen oder was immer, keine Ahnung. Das kannst du machen.
Wie gesagt, Bandit.
Genau, oder Piraten. man sollte es nicht machen, aber das Teleskop, also wenn der Spiegel jetzt nicht komplett zerbricht, wenn da einfach nur ein Loch drin ist, dann funktioniert das Teleskop noch wunderbar weiter. Ja, weil es kann immer noch, die Lichtstrahlen werden immer noch genau dahin fokussiert, wo sie hinfokussiert werden sollen. Es fehlt halt nur minimal Lichtsammelfläche. Das heißt, das Teleskop funktioniert dann genauso wie vorher, nur als wäre es ein minimal kleineres Teleskop. Das ist kein Problem. Und jetzt kann man sich vorstellen, okay, ich kann ja auch ein größeres Loch machen, beziehungsweise ich könnte den auch in der Mitte durchschneiden, den Spiegel, und dann stelle ich die einen Meter auseinander, dann habe ich auch, kann ich auch interpretieren als ein Teleskop mit halt einem sehr, sehr großen Loch in der Mitte. Aber wenn ich dann die Daten von beiden gleichzeitig bekomme, dann funktioniert es ja immer noch so wie ein Teleskop mit einem sehr, sehr großen Loch. Und dieses Prinzip kann man halt dann ins Extrem führen, indem ich einfach ein Teleskop in die eine Ecke der Welt stelle, das andere in die andere Ecke der Welt. Dann habe ich halt ein sehr, sehr großes Loch dazwischen. Aber solange die Daten zusammengeführt werden können, funktioniert es immer noch wie ein Teleskop, nur halt in dem Fall ein Teleskop mit einem Durchmesser, dem, dass der Durchmesser, der die so groß wie die Erde ist, und dementsprechend steigt dadurch die Auflösung, also die Trennschärfe des Teleskops. So habe ich mir das immer vorgestellt, wie es funktioniert.
Nur es ist eben genau andersrum, ne? Es ist nicht eine riesige Schüssel mit ein paar Löchern drinnen, sondern es ist eine riesige Schüssel, wo quasi nur die Löcher intakt sind. Also ja, wo nur ganz, ganz kleine Stücke, Splitter dieser gigantischen Schüssel da intakt sind, also so, aber sie sind genau an der richtigen Stelle, ja, und sind genau die gemeinsam bilden sie immer noch genau die richtige Krümmung quasi, ja, wenn man sich jetzt das in der Analogie vorstellt, die dann dazu führt, dass sie zusammenarbeiten können, ja. Und das ist natürlich, je weniger von diesen Splittern ich habe, desto schwieriger wird das Bild zu interpretieren, ja. Also was man dann macht, was im Endeffekt passiert, ist, dass du das zurückrechnen musst, wie dein Bild ausschauen würde. Je weniger Information du hast, desto mehr Unsicherheit und Ungenauigkeit ist da natürlich drinnen. Ja, eine andere Möglichkeit, sich das vorzustellen, ist, wenn man eine Melodie auf einem kaputten Piano spielt. Ja, da fehlen einfach ein paar Tasten, beziehungsweise in unserem Fall habe ich nur ein paar Tasten und dann spiele ich eine Melodie, ja, und ich erkenne irgendwie, ich kenne eine charakteristische Sequenz, ja, und der Rest fehlt mir aber, und dann muss ich schauen, ist das jetzt, ich glaube zu erkennen, okay, es ist under pressure, ja, und in Wirklichkeit bin ich aber in einer, keine Ahnung, ja, 80er Jahre Disco, und das ist natürlich Ice Ice Baby, ja.
Das kennt auch kein Mensch wahrscheinlich. Ich habe damals auch die Bravo gelesen, wo Vanilla Ice drauf. Ich hatte sogar die ganze Platte von Vanilla Ice. Ja, ich hatte die. Glaub ich,
und dann bleibt Schallplatte, ich schon auf Under Pressure und plötzlich geht's los. Ice, Ice, Baby. Naja, egal.
Ich erinnere mich bis heute an das Interview in der Bravo, wo hier Vanilla Ice, der Rapper, gesagt hat, sein Lieblingsfrühstück ist Salami-Pizza mit Cola. Da habe ich gedacht, so als weiß ich, 15 Jahre oder wie alt ich war, dachte, cool.
Fand ich irgendwie. Wenn man erwachsen ist, darf man das.
Ja. Ja, so bitte weiter mit der Wissenschaft.
Genau. Und das, der springende Punkt ist natürlich, ne, wenn ich weiß, dass ich auf einem Konzert einer Queen Tribute Band bin, wird nicht Ice Ice Baby kommen. Ja? Also ich habe gewisse Hintergrundinfos, die mir helfen, meine kaputte Melodie zu interpretieren. Und das sind genau die Annahmen und Modelle, die ich habe, wenn ich weiß, das ist ein schwarzes Loch, ja, dann kann ich da verschiedenste Modelle, verschiedenste Annahmen hineinfüttern, ein Bild quasi erzeugen, das so sollte es aussehen, und es dann mit meinen Daten vergleichen. Ja.
Genau, man muss auch sagen, also wenn so es jetzt kein schwarzes Loch gewesen wäre, dann hätte man das auch gemerkt. Also es ist nicht so, dass nur weil man angenommen hat, dass da jetzt ist, dass man dann alles so hingerechnet hat, als ist da eins, sondern wenn da jetzt keins gewesen wäre, dann hätte man das auch gemerkt bei den ganzen Versuchen, das hier Bild zu interpretieren und zu berechnen.
Genau, und es ist ja so, dass es natürlich ganz, dass sie ganz verschiedene Möglichkeiten, ganz verschiedene Modelle dann da hineingefüttert haben und dass die, dass da schon immer auch ein paar sind, die zu den Daten passen würden, aber eben nur sehr wenige. Ja, wenn ich sage, okay, ich habe da jetzt irgendwie 10.000 Modelle, die kann ich, manche davon sind sich ähnlich, ja, die kann ich so gruppieren, das sind alles Modelle, die und die Annahmen haben. Ja, zum Beispiel, dass das Ding einen hellen Ring hat, der auf einer Seite heller ist als auf der anderen. Dann habe ich eine andere Gruppe an Modellen, wo ich sage, okay, das ist einfach nur ein heller Ring, der überall gleich hell ist. Dann habe ich eine andere Gruppe von Modellen, wo ich sage, oh, das ist gar kein Ring, das ist einfach nur ein Blob, ja, das ist einfach nur ein Kreis quasi, ein heller und so weiter. Ja, und man kommt drauf, die Modelle, es gibt da irgendwie die meisten Modelle, die Daten gut repräsentieren, ja, oder gut zu den Daten passen, sind Modelle von einem Ring, der zum Beispiel, wie es bei M87 der Fall war, auf einer Seite heller ist als auf der anderen. Ja.
Genau, es gibt ja, glaube ich, auch Modelle theoretisch, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie die auch gehabt haben, wo man davon ausging, dass da nicht ein schwarzes Loch ist, sondern zwei im Zentrum.
Genau. Das wäre ganz zum Schluss gekommen.
Ach so. Danke, Florian.
Ja, das ist noch eine Möglichkeit. Ja. Das kann wirklich sein. Und das ist halt vor allem auch dadurch, dass sich dieses schwarze Loch jetzt im Zentrum der Milchstraße, das ist unser neues Bild, dass sich das so schnell ändert. Es eigentlich könnte genauso auch diese schnelle Änderung quasi davon verursacht werden, dass das zwei schwarze Löcher sind, die einander umkreisen. Ja? Also. Urcool, oder? Es könnten in Wirklichkeit zwei sein.
So, ich will dich jetzt nicht weiter probieren zu spoilern. Ich möchte nur fragen, tauchen ja. In deiner weiteren Erzählung komische Akronyme auf?
Moment mal, lass mich da mal runterscrollen. Nein, was meinst du?
Okay, na, ich habe mir nicht viel angeschaut, die konkrete Wissenschaft, das steht auch in meiner Liste, aber es sind ja, glaube ich, 6 Papers veröffentlicht worden, mindestens, glaube sogar noch mehr, wo die Ergebnisse vorgestellt wurden über Sagittarius A Stern, das schwarze Loch, und ich habe nur mal so kurz in das erste hineingescrollt und ein bisschen durchgeschaut und bin da auf Akronyme gestoßen, nämlich sie schreiben von Modellen und entweder diese Modelle, was auch immer sie genau beschreiben, vermutlich das, was du gerade beschrieben hast, also entweder diese Modelle sind, wie sie schreiben, eine Standard and Normal Evolution oder sie sind in einer Magnetically Arrested Disk. Und jetzt darfst du wieder Akronyme raten. Standard and Normal Evolution ist eine Klasse von Modellen und Magnetically Arrested Disk ist die andere Klasse von Modellen.
Sane.
Ja, Magnetically Arrested Disk.
Mad.
Genau. Also es gibt Sane-Modelle und Mad-Modelle. Also, ja.
Das heißt, wir können uns entscheiden, ob das schwarze Loch geistig gesund oder verrückt ist.
Zumindest gibt es diese, wenn du nichts davon erzählst, dann vielleicht heben wir es uns für ein anderes Mal auf, aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass es auch hier wieder schön viel Material für komische Akronyme gibt und anscheinend kann man das schwarze Loch entweder Sane oder Mad modellieren.
Okay, und es passt beides gleich gut, oder?
Oh, soweit habe ich nicht gelesen. Das muss jetzt offen bleiben.
Du interessierst dich nur für die Akronyme. Ja, na, ein Akronym habe ich gerade gesehen, kommt noch vor, aber das kommt erst.
Gut, so. Jetzt haben wir zwei Bilder, ja. Also wir haben hier, ja. Du hast gemeint, du warst überrascht, wie unterschiedlich die sind. Weil ich habe jetzt beide vor mir.
Wie gleich sie sind.
Entschuldigung, wie gleich sie sind. Ja,
die schwarzen Löcher so unterschiedlich sind.
Genau, aber wir haben das Bild von M87, dem schwarzen Loch. Das ist schwarzer Hintergrund. Rundherum so ein orangener Ring und der untere Halbkreis des Rings ist heller und in der Mitte ist ein schwarzer Blob. Das ist M87 und Milchstraße ist schwarzer Hintergrund, ein orangener Ring. Das sind drei helle Punkte, so gleich verteilt rundherum und in der Mitte ist ein schwarzer Blob. Also sie schauen schon unterschiedlich aus, diese Bilder. Der Unterschied ist nicht recht groß, aber wie gesagt, das sind ja im Prinzip was Helles mit was Dunklem in der Mitte drin. Das ist so der erste Eindruck. Und jetzt bitte die Fachinterpretation von dir. Was daran bemerkenswert ist und was nicht.
Also, das Erste, was eben bemerkenswert ist, ist, dass sie sich so gleich schauen, weil sie ja so unterschiedlich sind. Was um das schwarze Loch herum passiert, ist extrem anders bei den beiden, ja. Und das allein ist schon die erstaunliche Tatsache, dass sie sich nämlich trotz ihrer extremen unterschiedlichen Eigenschaften quasi außenrum, ja, mhm, so ähnlich schauen, wenn es quasi direkt an das schwarze Loch rangeht. Das heißt, dass ein schwarzes Loch selber oder die unmittelbare Umgebung des schwarzen Loches nicht so sehr, oder wie die aussieht, ja, nicht so sehr davon abhängt, was da auf großräumigen Skalen um das schwarze Loch herum vor sich geht.
Okay, aber das schwarze
Löcher. Das ist ja schon mal sehr spannend, oder?
Ja, aber dass schwarze Löcher im Wesentlichen keine Eigenschaften haben, war ja schon zumindest aus der Theorie bekannt oder vermutet, dass ein schwarzes Loch halt das ist und es hat eine gewisse Größe und eine gewisse, glaube ich, elektrische Ladung und das war's. Also Drehimpuls, Ladung und Masse. Mehr hat ein schwarzes, genau, Loch nicht.
Aber ich sehe ja das quasi, was dann unmittelbar um das schwarze Loch herum passiert und da wäre vielleicht schon zu erwarten gewesen, dass das bei den beiden schwarzen Löchern anders aussieht, weil sie sich eben in der Art, wie ihre Akkretionsscheibe funktioniert, wie das Material da quasi hineinspiralisiert, doch sehr stark unterscheiden.
Ja. Tun sie das?
Aber naja, sicher, das eine hat eine riesige Akkretionsscheibe mit einem aktiven Kern, super hell und Jets und Ding und das andere nicht.
Okay.
Schon sehr unterschiedlich. Aber das eben quasi, das ist das, was auf größeren Skalen um das schwarze Loch herum passiert. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Was auf sehr kleinen Skalen um das schwarze Loch herum passiert, ist anscheinend nur von dem quasi eigenschaftslosen schwarzen Loch da irgendwie dominiert, ja. Das ist das, was spannend ist, ja. Dass es eben nicht so sehr drauf ankommt, was da weiter draußen vor sich geht und ob das Ding aktiv ist oder nicht, ja. Ein aktives schwarzes Loch schaut anscheinend genauso aus wie ein nicht aktives schwarzes Loch.
Okay.
Das, ja, ich finde das schon sehr erstaunlich, ehrlich gesagt.
Nein? Ja. Nein, nein,
das ist. Du bist immer so der Coole. Ja, eh klar. Ich finde das sehr erstaunlich. Nein. Und das ist irgendwie einfach genau das, was, das, also die, weißt du, die hunderttausendste Bestätigung der Relativitätstheorie, wenn ich es noch rausbringe. Und das ist natürlich, ja, man kann sagen, hey, ja, es ist ganz genau so wie erwartet. Es ist haargenau so wie erwartet.
Ja, eh.
Ist das erstaunlich? Ja, ja, ich finde schon, ja, dass das erstaunlich ist. Ja. Und eben, dass die großräumige Umgebung der schwarzen Löcher und ihre Aktivität, ja, ihr Feedback, das sie auf den Rest der Galaxie haben, vollkommen wurscht für das unmittelbare Erscheinungsbild des schwarzen Lochs selber, ja. Finde ich schon spannend. Aber es gibt einen Unterschied.
Okay.
Und der ist auch sehr interessant. Und der ist auch sehr wichtig. Nämlich, die hellen Blobs in dem Bild von der Milchstraße, ja. Die sind vermutlich nicht echt, sondern Artefakte von der Berechnung. Also es ist jetzt nicht so, dass das eine wirklich signifikante Aufhellung ist, die da stattgefunden hat, ja, sondern das waren, diese Blobs sind in den unterschiedlichen Bildern immer an unterschiedlicher Stelle. Es ist schon, dass die meisten Modelle, die zu den Daten gut passen, die Blobs an diesen Stellen haben, sonst wäre es nicht so rausgekommen, ja, aber es ist trotzdem einfach nicht, es ist nicht signifikant im Gegensatz zu M87, wo die hellere Hälfte und die weniger helle Hälfte sehr wohl signifikant sind, ja.
Okay.
Und was da passiert, ist, dass das heller ist bei M87, weil die rechte Seite der Scheibe quasi, oder rechts, ne, rechts, links, ja, wenn man so drauf schaut, ja, ist heller, weil sie auf uns zukommt. Und das wird dann aufgehellt, weil etwas, das sehr schnell auf uns zukommt, durch relativistische Effekte heller wird, ja. Das Material ist quasi schneller, naja, ist nicht schneller da als das Licht, aber es ist fast so schnell an einem anderen Ort wie das Licht, das es aussendet, ja. Und dadurch wird die Helligkeit erhöht, ja.
Also es kommt auf uns zu in dem Sinne, dass es rotiert. Also es kommt auf uns, genau, zu, aber dann geht es auch wieder weg.
Also ja.
So, ist nicht irgendwie, dass da jetzt jemand Angst kriegt.
Keine Angst, nein, nein, es kommt auf uns zu, aber es biegt dann ab. Es schwirrt um das schwarze Loch herum und wir sehen die eine Hälfte von dieser Scheibe eben auf uns zukommen, dann abbiegen und dann wieder von uns wegfliegen. Wenn das Material von uns wegfliegt, ist es weniger hell, als wenn es auf uns zukommt. Ja.
Und was sehen wir da jetzt von der Scheibe her? Weil wir sehen immer, das wirst du auch gleich erklären vermutlich, wir sehen ja immer einen hellen Ring mit einem dunklen Blob in der Mitte. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir in beiden Fällen, sowohl M87 als auch Milchstraße, genau von oben auf diese Scheibe raufschauen. Das ist ja nicht der Fall.
Mhm. Bei der Milchstraße eben schon.
Okay.
Und das ist genau das, also das ist, was wirklich erstaunlich ist, noch erstaunlicher als alles andere. Warum hat dieser Ring bei dem schwarzen Loch in unserer Milchstraße nicht so eine eindeutige, hellere Seite auf einer Seite, ja? Warum ist das nicht so? Weil, wenn das eine Scheibe wäre, die auch quasi rotiert, und da muss ja dann eine Seite auf uns zukommen, ne?
Ja.
Ist aber nicht so. Was ist die Erklärung, dass man eine Scheibe sieht, wo man aber nicht die Geschwindigkeit, mit der sich das Material bewegt, wahrnehmen kann?
Ja, dann schaut man von oben drauf.
Genau, man schaut von oben drauf. Und das ist wirklich erstaunlich, weil Milchstraße von der Seite, wir sind in der Milchstraße drinnen, wir sehen die Milchstraße und alles, was in ihr ist, quasi von der Seite. Das heißt, wir haben voll erwartet, dass wir das schwarze Loch und seine Akkretionsscheibe auch von der Seite her sehen. Das hat eine andere Orientierung als der Rest der Milchstraße.
Okay, aber bevor wir das ist sehr, sehr interessant. Crazy. Bevor wir zu dem kommen, wie ist das jetzt nochmal genau, weil das ist auch was man da berücksichtigen muss. Die Geometrie ist ja kompliziert beim schwarzen Loch. Wir sehen ja nicht.
Ist sehr kompliziert.
Das heißt, wir sehen ja nicht einfach nur das, was da ist, sondern es ist ja ein bisschen so kubistisch. Also das Licht wird ja durch die starke Gravitationskraft auch von Punkten um das schwarze Loch herumgebogen, die wir eigentlich gar nicht sehen sollten.
Es ist nicht kubistisch, weil es ist alles total rund und smooth, ja.
Ja, aber ich wollte das mal bei kunsthistorisches Wissen einfließen lassen, ja.
Na, Angeber.
Das ist das einzige Ding, was ich mir gemerkt habe aus dem Kunstunterricht in der Schule, dass Kubismus eben das ist, wo man das zeigt, das abbildet, was da ist und nicht nur das, was man sieht.
Ja. Insofern ist es, egal aus welchem Blickwinkel ich auf das schwarze Loch schaue, so, dass ich immer einen Ring sehe. Weil das Licht von allen Seiten um das schwarze Loch herumgebogen und herumgewickelt ist. Das heißt, ich sehe die Seiten des schwarzen Lochs, ich sehe, also links und rechts quasi, ich sehe vorn, ich sehe hinten, ja. Ich sehe alles rundherum. Und was ich da wirklich sehe, ist auch nicht genau der quasi Ereignishorizont, das schwarze Loch, das Schwarze in der Mitte und dann das helle Material, sondern zuerst einmal sehe ich, das Licht, das sich da rundherum wickelt, ja. Also ich habe in der Mitte natürlich wirklich das schwarze Loch, ja, das, wo kein Licht rauskommt, darum ist es ja auch dunkel in der Mitte. Aber dann sehe ich zuerst mal noch die Rückseite des Ereignishorizonts, dann wieder die Vorderseite, dann wieder die Rückseite, weil das Licht da natürlich einfach nicht geradeaus entkommen kann, sondern total herumgewickelt und herumspiralisiert wird. Ja? Man sagt ja immer, das Licht kann hinter dem Ereignishorizont nicht entkommen. Und na, wenn ich am Ereignishorizont bin und Licht bin, also mich mit Lichtgeschwindigkeit bewege, per Definition, kann ich dann vom Ereignishorizont gerade noch entkommen. Aber natürlich entkomme ich vom Ereignishorizont nicht einfach nur geradeaus, ja, weg in einer geraden Linie, sondern es wird extrem abgelenkt, das Licht, und fliegt quasi so tangential, ja, also am schwarzen Loch vorbei, rundherum und kann sich langsam vom schwarzen Loch entfernen. Das heißt, wenn es bei mir ankommt, ist es schon einige Male um das schwarze Loch herum geflogen. Ja? Und in Wirklichkeit sehe ich quasi den Ereignishorizont, also das Schwarze in der Mitte, dann irgendwie Rückseite, Vorderseite, Rückseite, Vorderseite, Rückseite, und die werden quasi immer näher aneinander angenähert, diese Vorder- und Rückseiten, bis dann das ganze Licht quasi endlich entkommen kann und endlich auf meine Augen trifft, und dann sehe ich einen extrem hellen Ring, und das ist diese Photonsphäre. Ja. Vielleicht habt ihr auch schon die Modelle gesehen, die dem Bild von diesem schwarzen Loch zugrunde liegen. Das sind dann meistens so, das ist so ein heller Ring, aber ein scharfer Ring, nicht so ein verwischter, wie auf dem echten Bild quasi. Ja. Und dann gehen so Strahlen nach außen, so spiralförmig. Ja. Mhm. So schaut das aus. Und das ist genau das, ja. Das ist diese Photonsphäre und dann noch die Teile vom quasi von der Rückseite des schwarzen Lochs, die ich auch sehe, von den Anfängen der Akkretionsscheibe, ja, die gerade hinterm schwarzen Loch sind, werden auch nach vorne gewickelt, ja. Und ich sehe dann einfach das ganze Licht, das da quasi rundherum fliegt, dann mehr oder weniger auf einmal in dieser sehr hellen Photonsphäre, das ist 1,5 mal der Ereignishorizont, und wird aber, das wird quasi so nach außen nach außen geschoben, dadurch, dass das Licht ja nicht direkt zu uns kommt, sondern einfach quasi langsam rundherum immer weiter nach außen dringt. Macht das Sinn?
Ja, ja. Gut, ich muss was nochmal irgendwie, ich werde es beim Schneiden nochmal hören und dann
Bild und dann alles weg und das einfach selber noch einmal erklären.
Nein, aber ich sag, das ist vermutlich eins, was man sich 2, 3, 4 Mal anhören muss und visualisieren muss, damit man es dann wirklich im Kopf
hat. Das Wichtige ist, dass es eben vor meinem eigenen Horizont, das Licht, das vor meinem eigenen Horizont wegfliegt, nicht einfach geradeaus fliegen kann, weil der Raum so extrem stark auch gekrümmt ist. Das muss sich da noch rundherum bewegen, das Licht, ja?
Genau.
Und wenn das Licht quasi ganz, wenn es genau tangential fliegt, also genau quasi von der Seite des schwarzen Lochs zu mir kommt, ja, dann muss es sich so rundherum spiralisieren, dass es quasi erst bei dieser Photonsphäre dann rauskommen kann. Und drum habe ich an dieser Photonsphäre da diesen hellen Ring, weil da irgendwie jede Menge Licht, das quasi von weiter innen eigentlich kommt, auch da zu mir kommt, ja.
Genau,
aber das an dem Punkt. Und insgesamt ist dieser Schatten, also mit, wenn man dieses Rumwickeln, Vorderseite, Rückseite, lalala, da irgendwie mit einberechnet, ist dieser Schatten, unter Anführungszeichen, ich finde das ein blödes Wort, Schatten, aber egal, ja, von das Dunkle, was man sieht in dem Bild, ungefähr 2,5 Mal der Ereignishorizont.
Genau, das war das, was ich noch sagen wollte, dass man sich diese Informationen dann auf jeden Fall merken und mitnehmen soll. Auf diesen Bildern, der dunkle Fleck in der Mitte ist nicht der Ereignishorizont, sondern der Ereignishorizont ist da drin und das dunkle Ding ist größer als der Ereignishorizont.
Genau, und ungefähr bei, aber nicht so viel, ja? Also das ist schon ziemlich nah dran. Und das ist nicht, weil man das nicht sehen kann, sondern oder wenn man es nicht auflösen kann, sondern weil man es wirklich nicht sehen kann. Ja? Also das Licht wird rumgewickelt und kann einfach nicht geradeaus vom Ereignishorizont zu uns kommen. Ja? Und das, was ungefähr bei 3-mal dem Ereignishorizont ist, ist das Last Stable Orbit, ja? Das letzte, stabile Orbit des Materials, das um das schwarze Loch herumfliegt, quasi bevor es dann verschluckt wird. Ja, das heißt, und das sehe ich auch natürlich, ja. Also ich sehe da schon wirklich die Grenze, die innere Grenze, den inneren Rand der Akkretionsscheibe des schwarzen Lochs, nur halt auch ein bisschen von hinten und von vorn und dann nochmal von hinten und dann nochmal von vorne. Und darum wird das quasi so rumgewickelt und dann natürlich nicht dann nur auf der Seite, sondern auch oben und unten rum, klarerweise. Das heißt, drum ist es immer ein Ring, ja. Drum ist es immer, was ich da sehe, egal von welcher Orientierung, ob ich jetzt von der Seite drauf schaue oder von oben, kommt mir immer ein Ring raus, ja. Das ist der springende Punkt.
Gut, dann haben wir jetzt verstanden, wie die Bilder ausschauen. Was gab es noch für Wissenschaft?
Naja, eben das trotzdem, also die Orientierung, dass man die Orientierung dieses schwarzen Loches erkennen kann an der Helligkeit, ja. Das, also es ist nicht, was man da sieht, ist nicht wirklich die Orientierung, ja. Also wenn es flacher ist, dann sehe ich es nicht von der Seite, sondern es ist egal, ich kann von der Form des Ringes nicht jetzt da irgendwie auf eine Orientierung schließen, ja. Es kommt auch noch darauf an, ob sich das schwarze Loch dreht, ja. Wenn das schwarze Loch schnell rotiert, dann wird das auch nochmal irgendwie verformt und dann ist es noch ovaler, irgendwie so, ja. Aber die Orientierung der Akkretionsscheibe und damit auch die Orientierung der Rotationsrichtung des schwarzen Lochs, ja, die erkenne ich aus der Helligkeit, dass es eben auf einer Seite heller ist, weil das Material auf uns zukommt und ich sehen kann, wie sich's bewegt, das heißt, ich sehe die Seite von der Scheibe, oder indem es nicht heller ist auf einer Seite, wie beim schwarzen Loch in der Milchstraße, ja, das heißt, ich muss es von oben sehen, ja, sonst würde ich diesen relativistischen Helligkeitseffekt auch sehen, ja. Das heißt, das schwarze Loch in der Milchstraße ist nicht oder kaum, ja. Ich glaube, es heißt bis zu 30 Grad. Also es könnte schon ein bisschen geneigt sein, ja. Bis zu 30 Grad kann man nicht jetzt unterscheiden aus den Daten, ja. Aber es ist ziemlich, man sieht es ziemlich von oben. Und das ist echt die Überraschung, weil wir sehen ja die Scheibe der Milchstraße von der Seite, wie ich vorher schon gesagt habe, ja. Und dann hast du da ein schwarzes Loch im Zentrum drinnen, das nicht die gleiche Orientierung hat, die nicht die gleiche Drehrichtung hat, wie der Rest der Scheibe.
Ich bin mir sicher, da gibt es einen fantastischen Grund dafür. Ich wollte nur noch davor kurz einwerfen, ich habe bei der NASA eine sehr, sehr schöne Visualisierung gefunden von all diesen optischen Effekten, die du gerade beschrieben hast. Da gibt es Bilder und Videos und die gebe ich in die Shownotes. Das heißt, ihr könnt jetzt dann kurz auf Pause drücken oder euch die Links raussuchen und dann euch das anschauen. Und jetzt
und euch satt sehen.
Genau.
An den absurden optischen Phänomenen, die um ein schwarzes Loch herum stattfinden. Ne?
Genau, also da sieht man auch diese ganzen Photosphäre und alles, was du eben gesagt hast, alles das Licht, das herumgebogen wird. Also das ist da alles ja schon abgebildet. Und ja, jetzt erklärst du uns, was hier abgeht, warum das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße anders orientiert ist als die Milchstraßenebene selbst.
Naja, warum? Wenn ich das nur erklären könnte. Naja, warum? Wissen wir nicht. Aber es ist extrem überraschend, weil natürlich, also erstens, man nimmt mal an, dass sich die schwarzen Löcher mit ihren Galaxien gemeinsam quasi gebildet haben, gemeinsam entwickeln. Und wieso sollte das in der Mitte, das schwarze Loch in der Mitte anders rotieren oder anders orientiert sein als der Rest der Scheibe? Da muss irgendwas Seltsames passiert sein. Noch dazu gibt's ja oberhalb und unterhalb der Milchstraße, der Scheibe der Milchstraße, diese Blasen aus extrem heißem Gas. Hast du von denen schon mal was gehört?
Die Fermi-Blasen.
Fermi-Bubbles, genau, ja. Das sind Gasblasen, die wirklich, es schaut aus wie so ein Moonhopper. Kennt jemand den Moonhopper noch? Oder ist das auch schon
zu lang? Moonhopper, den kenne ich schon fast nicht mehr. Also ich hatte den, glaube ich, gehabt. Das ist Hüpfball oder sowas. Oder, nein, nicht ganz Hüpfball. Also das ist, ich habe mir das ja oft fast wehgetan damit. Also der Moonhopper ist im Wesentlichen ein gequetschter Saturn, auf dem man hüpfen kann.
Ja, genau. Und so.
Oh, jetzt will ich wieder einen haben. Der war cool.
Die waren super. Ich hatte einen in rosa und blau. Ja.
Und der hätte auch rosa-blau.
Na bitte. Ich glaube, die gab es wahrscheinlich nur. Egal. Auf jeden Fall ist die Scheibe, die Sternenscheibe, ist das, wo man die Füße drauf hätte. Ja? Die Fermi-Bubbles, diese Blasen, die gehen aus dem Zentrum der Galaxie nach oben und dehnen sich über zehntausende Lichtjahre nach oben aus. Ja? Also ich glaube, die maximale Ausdehnung sind, glaube ich, 50.000 Lichtjahre. Also ein Drittel von der Größe der Sternenscheibe. Also riesig, ja, die sind riesig. Und die kommen aus dem Zentrum der Galaxie und gehen nach oben und nach unten. Wie bei einem aktiven Galaxienkern, ne? Da, wo man sieht, wie Jets nach oben und nach unten Material hinaus befördern. Das heißt, man hat einfach angenommen, aha, das schwarze Loch der Milchstraße hatte natürlich früher auch mal eine aktive Phase und hat durch einen Ausbruch, er hat gerade eine Phase gehabt, wo es extrem viel Material verschluckt hat, das von außen reingekommen ist, ja, in Ausbrüche nach oben und unten diese Bubbles erzeugt, ja, dieses extrem heiße Gas, das man heute noch beobachten kann im Röntgen, in Röntgenstrahlung, weil es eben so heiß ist, ja. Und jetzt ist aber das Problem, wenn das schwarze Loch und die Akkretionsscheibe sich überhaupt nicht in dieser Orientierung befindet, dann können diese Fermi-Bubbles eigentlich nicht, naja, sie können schon vom Schwarzen Loch erzeugt worden sein, aber das Schwarze Loch muss sich damals, wie diese Bubbles erzeugt worden sind, in irgendwie eine andere Richtung gedreht haben.
Mhm. Ja? Ja, ist logisch.
Also entweder haben diese Bubbles doch nichts mit dem Schwarzen Loch zu tun. Es gibt noch eine andere Erklärung, die ist aber eher unwahrscheinlich, dass es einfach mit einem Starburst zu tun hat, also einem extrem starken Ausbruch von Sternentstehung, ja, das ist irgendwas eben, irgendwie muss Material von außen in die Milchstraße hineingekommen sein, ins Zentrum der Milchstraße, ja, und dann kann sein, dass sie dann entweder das schwarze Loch gefüttert haben, das hat Jets entwickelt und das nach oben und unten quasi rausgefeuert, oder das Material hat quasi sehr viel Sterne gebildet und dann entstehen natürlich auch sehr viel große, fette Sterne, die nur ganz kurz leben, sofort wieder Supernova-Explosionen, bam, 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 großes Feuerwerk, kann auch so eine Bubble nach oben und nach unten befördern, ja. Es war aber dadurch, dass es also wirklich quasi genau aus dem Zentrum kommt und sonst wie groß es ist und wie schnell das Gas und so weiter und so fort, ja. Die Eigenschaften dieser Bubbles, es ist eher unwahrscheinlich, dass es ein Starburst war. Und man hat angenommen, dass es eben eine aktive Phase des Schwarzen Lochs in der Milchstraße war. Ja. Und das ist noch nicht so lange her, ne? Das sind ein paar Millionen Jahre.
Also ja, das ist galaktisch gesehen
kürzlich passiert, galaktisch gesehen kürzlich, ja. Also haben wir dann gleich gedacht, eine Kollision, Gaia Sausage, nein, die Gaia Sausage kann es nicht gewesen sein, weil das war schon vor 10 Milliarden Jahren, ja. Es muss irgendwas anderes passiert sein im Zentrum der Milchstraße. Irgendwas muss, ja, wahrscheinlich, vermutlich, möglicherweise mit diesem schwarzen Loch passiert sein. Und dann kommt die Geschichte mit dem, könnten es nicht zwei sein, ja?
Ja.
Vielleicht sind das zwei. Und vielleicht war da vorher nur eins und das zweite hat jetzt da irgendwie die...
Sie vermehren sich. Sie geteilt. Ein schwarzes Lochwesen wird da geboren.
Oh Gott. Sag sowas nicht, sonst glauben das die Leute. Nein, nein, ihr würdet sowas natürlich nie glauben, ich weiß. Ja, also es könnte sein, dass diese Drehrichtung da quasi nicht jetzt die Drehrichtung des schwarzen Lochs selber ist, sondern des Doppelsystems oder irgendwie so, ja. Aber es ist auf jeden Fall extrem mysteriös, ja, und extrem, naja, mysteriös. Es ist erklärungsbedürftig, sagen wir mal so, ja. Es gibt Dinge, die das erklären könnten, aber wir wissen noch nicht, natürlich, das hat man gerade erst entdeckt, ja, was genau da passiert ist und was da in der jüngeren Vergangenheit der Milchstraße vor sich gegangen ist, ja.
Aber wie schaut es denn aus für weitere Beobachtungspläne? Weißt du dazu vielleicht was?
Ja, ja. Na, es gibt natürlich weitere Beobachtungspläne. Es haben ja jetzt 3 neue Teleskope bzw. Teleskop-Arrays das Event Horizon-Teleskop gejoined, also sind dazugenommen worden. Die meisten dieser Einzelteleskope sind ja auch schon Arrays, also die sind auch schon Ansammlungen an Einzelteleskopen, ja. Und man hat jetzt 2 neue 12 Meter Antennen, also eigentlich ziemlich klein, ja, ziemlich kleiner Splitter in unserem Riesenteleskop zugenommen, aber mit einer Positionierung, die total wichtig ist, ja, das Grönland-Teleskop.
Ah, okay, ja.
Ist dabei und das steht noch gar nicht auf seinem endgültigen Standort, soweit ich das mitgekriegt habe. Das soll ja mitten in Grönland auf dem quasi Gipfel des Eisschilds, sagt man auf Deutsch?
Ja,
des Eisplateaus.
Ist auch irgendwie 3.300 Meter hoch oder irgendwie sowas. Stimmt.
Genau. Weil, was schon sehr wichtig ist, ne, bei den Beobachtungen, ist die Trockenheit, ja. Also je trockener die Luft, desto besser funktioniert's. Und drum auch das Teleskop am Südpol, irgendwie. Und auch wegen der Entfernung, ja. Also was man braucht, ist ein trockener Ort, der möglichst weit weg ist von den Orten der anderen Teleskope. Man könnte sich jetzt natürlich fragen, Moment, aber das sind eine 12 Meter Schüssel, also, was kann das jetzt noch bringen? Es kommt eben bei dieser Interferometrie-Technik extrem auf die unterschiedlichen Abstände an. Je mehr unterschiedliche Abstände zwischen einzelnen Teleskopen ich habe, desto besser funktioniert es, ja. Man nennt es die Baselines. It's all about the base. Und wie groß jetzt dieses Einzelteleskop ist, ist ja dann gar nicht mehr so wichtig. Ob das jetzt irgendwie 10 Meter oder 100 Meter groß ist, naja, on the grand scheme of things ist das ja auch nicht mehr so wichtig. Es kommt auf die unterschiedlichen Abstände drauf an, ja. Und wenn ich jetzt natürlich ein Teleskop in Grönland da hinzufüge zu dem Netzwerk, dann kann mir das ziemlich gute neue Daten liefern, ja. Dadurch, dass es ganz viele neue Baselines hinzufügt, ja.
Apropos neue Daten, das sollte man vielleicht auch dazu sagen, weil wir reden immer so, ja, 5 Jahre hat das gedauert. Das lag nicht daran, dass man so lange beobachten musste. Die Beobachtungen sind alle im Jahr 2017 gemacht worden und an 5 ja, Tagen. Ja, genau,
gleichzeitig in der gleichen Beobachtungskampagne wie das M87 schwarze Loch. Die sind alle im April 2017 aufgenommen worden.
Wenn ihr es genau wissen wollt und nächstes Jahr 5 Jahre Aufnahme feiern wollt, das waren der 5., der 6., der 10., der 11. und der 7. April. Und das ist halt ein Problem, weil es müssen ja wirklich alle gleichzeitig beobachten. Und es muss halt dann überall, es muss in Grönland, in der Antarktis und überall sonst auf der Welt gleich gutes Wetter herrschen. Also nur dann, es muss an ausreichend vielen Orten gutes Wetter herrschen. Ich glaube jetzt hier für Milchstraße haben sie, ich glaube, 8 Aufnahmen, 8 Observatorien benutzt die Daten.
Genau.
Und es gibt auch noch Daten, die natürlich später aufgenommen wurden. Also man hat auch im Jahr 2018 beobachtet, man hat 2021 beobachtet oder 2022 beobachtet und die sind noch nicht ausgewertet. Also da kommt auch noch was raus.
Genau, und im März 2022 war eben die letzte große Beobachtungskampagne, also jetzt erst vor 2 Monaten. Und da kann man dann, naja, in ein paar weiteren Jahren damit rechnen. Ich meine, es ist extrem viel Arbeit da hineingeflossen. Das war ja das erste Mal, dass wir sowas überhaupt gemacht haben, ne? Ein Bild vom Schwarzen Loch. Mittlerweile, ich glaube, es wird für die nächsten Bilder nicht mehr so lang dauern, weil wir jetzt natürlich da schon die Algorithmen, die Modelle und so weiter haben, ja. Das heißt, es sollte jetzt schneller gehen, ne? Ich weiß nicht, wie schnell, aber auf jeden Fall, ich glaube, wir müssen nicht weitere 5 Jahre auf die nächsten Bilder warten. Ne?
Das wäre schön.
Ah, das Akronym habe ich dir noch versprochen. Das, ja. Das zweite 12-Meter-Schüssel steht auch in Arizona, also nicht so weit weg von Mexiko, wo ja da schon Antennen waren, die da teilgenommen haben an dem Event Horizon Teleskop. Und die beiden, ist auch lustig, das sind ALMA-Prototyp-Antennen. Mhm. Das sind 2 Prototypen vom großen ALMA-Array, das in Chile steht, das natürlich auch mitmacht beim Event Horizon Teleskop. Das heißt, die haben jetzt da irgendwie anscheinend da noch die zwei Prototypen irgendwie übrig gehabt und haben sich entschlossen, die jetzt in Grönland und in Arizona aufzustellen. Ja. Und dann gibt's noch in Frankreich eins.
Okay.
In Südfrankreich. Und das ist das Northern Extended Millimeter Array mit dem schönen Namen NOEMA.
NOEMA.
Und das ist nicht nur ein Akronym, sondern auch ein Apronym, wenn ich mich recht erinnern kann. Es heißt nämlich, dass das Gedachte oder das Vorgestellte auf Griechisch.
Okay.
Das heißt, das ist das, wenn ich mir zum Beispiel ein Bild von einem Baum vorstelle, dann ist das quasi, dann nennt man das Noema, also das, ne, die Idee eines Dings, die Idee eines Baums, die Idee eines
Schwarzen Lochs.
Und ich finde, das ist natürlich ein sehr hübscher Name.
Ja, die Franzosen dachten, die depperten Amis wieder mad und sane, da kommen wir hier mit Kram, die alten Griechen aus, dann schaut's blöd.
Europa ist halt doch Europa, ja. Wir haben 1000 Jahre Geschichte. Naja. Aber das, genau, die 3 machen dann mit und da gibt's jetzt natürlich dann jede Menge neue Daten und neue Bilder to look forward to.
Dann sind wir gespannt, was wir da hören oder hören.
Wo wir rausfinden, ob's doch 2 schwarze Löcher sind oder ob unser schwarzes Loch vielleicht doch auch einen kleinen versteckten Chat hat, den wir bis jetzt noch nicht entdeckt haben, weil er genau auf uns zukommt.
Schon wieder kommt was auf uns zu.
Ja. Es kommt ja jede Menge auf uns zu, da draußen aus dem Weltraum. Jede Menge Licht kommt auch auf uns zu und das bringt uns zu den Fragen.
Ja.
Wir haben natürlich auch Fragen, die teilweise zu dem Thema passen, teilweise auch nicht. Und zwar 2 Fragen zum Licht. Mhm. Die erste hat sogar auch ein bisschen was mit dem Thema zu tun, was wir jetzt geredet haben. Und zwar kommt die Frage von Stefan aus dem wunderschönen Jahr 2020, schon etwas länger her, aber wir beantworten eure Fragen, keine Sorge. Und Stefan möchte wissen, wie schaffen wir es, jegliche Arten von Massen, Planeten, Sterne, schwarze Löcher und so weiter im Universum, masseloses Licht zu krümmen?
Ja, na, wie schaffen wir es denn?
Er beantwortet sich seine Frage dann auch gleich. Ne?
Bekommen Sie das ist gut, macht das immer so.
Genau, bekommen Sie erst durch die Geschwindigkeit der Lichtbewegung überhaupt eine Masse? Ja. Oder bewegt sich das Licht durch den massebedingt gekrümmten Raum und entsteht dadurch die Krümmung? Ja, genau. So ist es. Ja. Raum krümmt Masse krümmt den Raum und der gekrümmte Raum sagt dann dem Licht, wie es sich zu bewegen hat.
Ja. Und eine Erweiterung dieser Antwort noch dazu. Es heißt ja immer und auch zu Recht, dass Albert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie mit der Krümmung des Raumes und so weiter, dass die belegt wurde, als man dann beobachtet hat, wie bei einer Sonnenfinsternis sich die scheinbare Position der Sterne in unmittelbarer Nähe der Sonnenscheibe verändert hat, weil deren Licht eben durch die Gravitation, durch die Raumkrümmung der Sonne abgelenkt worden ist und die Sterne dann anders an anderen Orten erschienen oder uns schienen, als sie es waren, wie die Sonne nicht davor war. Ja, also so hat man nachgewiesen, dass Einsteins Theorie tatsächlich auch funktioniert. Aber das ist nur das halbe Bild, denn es kommt nicht drauf an, dass der Effekt aufgetreten ist, sondern in welcher Größenordnung er aufgetreten ist. Und wenn man sich die rein newtonsche Gravitationstheorie anschaut, oder newtonsche heißt es, glaube ich, wenn man es vernünftig ausspricht.
Newtonsche, die newtonische.
Ja, dann sagt auch die eine Ablenkung des Lichts voraus, weil Newton sich halt auch das Licht als Teilchen vorgestellt hat. Und wenn da so ein Teilchen rumfliegt und dann eben auch durch seine Bewegung halt eine Masse hat, dann wirkt halt die Gravitationskraft so, wie sie halt wirkt zwischen Dingen. Das heißt, auch da kann man ausrechnen, welche Größenordnung das sein muss. Und die ist aus diversen Gründen, wo auch ein bisschen Zufall dabei ist, ziemlich halb so groß. Das heißt, wenn man bei dieser Sonnenfinsternis ging es nicht darum zu schauen, ob die Sterne ihre Position scheinbar ändern, sondern in welchem Ausmaß sie es getan haben. Und sie haben es tatsächlich eben in dem Ausmaß getan, den Einstein vorhergesagt hat und nicht den Newton vorhergesagt hat. Das war das Ding dran.
In your face, Newton.
Was?
Ja, na gut, gute Beantwortung, dankeschön. Vielleicht kannst du die nächste Frage auch gleich beantworten. Die Reik hat zur Lebensdauer von Photonen.
Reik ist ein Männername.
Ja, die Frage, die Reik.
Ach so, ich dachte, du hast so die Reik hat gefragt.
Nein.
Okay, gut.
Wir haben irgendwie anscheinend in einer der letzten Folgen drüber geredet, dass Photonen quasi gleichzeitig überall sind.
Mhm.
Aus ihrer eigenen Sicht, ja. Mhm. Und Reik fragt sich eben, wie das geht, wenn Photonen mit endlich großer Geschwindigkeit ja nicht in unendlich kurzer Zeit eine Raumstrecke zurücklegen können, also nicht instantan überall gleichzeitig sein können. Das heißt, ein Photon muss doch eine endlich große Zeit erlebt haben.
Ja, nein, weiß nicht. Moment, ich muss nachdenken.
Naja, es ist ja so, dass das natürlich von außen betrachtet, das Photon eben, wie gesagt, die gewisse Zeit bis zu uns braucht. Das ist ja die Lichtgeschwindigkeit, eine endliche Geschwindigkeit, darum braucht es diese Zeit. Aber aus der Sichtweise des Photons selber, wenn du dich mit Lichtgeschwindigkeit bewegst, was natürlich niemand außer einem Photon kann, vergeht ja keine Zeit. Ja.
Mhm.
Ja. Und drum ist für das Photon quasi Zeit existiert für das Photon nicht.
Es ist halt der Grenzfall von dem Effekt, den man ja auch hat, wenn man halt so mit dem Raumschiff durch die Gegend fliegt, ja, Gedanken, weil in echt können wir es ja nicht, aber wenn ich jetzt mit einem Raumschiff hier losfliege, sehr, sehr schnell, sagen wir, 99% Lichtgeschwindigkeit fliege ich weg und dann gucke ich auf die Uhr, denke mir, ach, jetzt bin ich eine Stunde unterwegs, das geht mir schon auf die Nerven, ich fliege wieder zurück und dann bin ich nach 2 Stunden wieder da und jetzt könnte man ausrechnen, was es heißt, wenn ich 2 Stunden mit 99% der Lichtgeschwindigkeit unterwegs bin, aber wenn ich zurückkomme und damit denke, so, jetzt gucke ich mal, was die Route treibt, dann, ja, kann es gut sein, dass du schon nicht mehr da bist, weil halt tatsächlich für dich als ruhende Beobachterin im Vergleich zu mir halt die Zeit sehr viel langsamer vergangen ist oder nee, schneller vergangen ist. Entschuldigung, also du hast mehr Zeit erlebt als ich in meinem schnellen Raumschiff. Das heißt, ich komme dann zurück und es ist schon irgendwie das Jahr 2500 oder was weiß ich und ich bin in die Zukunft gereist. Und beim Photon ist es halt der Extremfall. Das reist halt mit Maximalgeschwindigkeit in die Zukunft und kommt dann einfach nicht mehr an in der Zukunft, sondern ist, bis es in der Unendlichkeit kommt an und dann ist es unendlich weit in der Zukunft, wenn man es so will.
Genau. Also ja, das ist für das Photon, nur für das Photon, nicht von außen betrachtet, so, dass es keine Zeit erlebt. Ja. Und dass es quasi dann auch eigentlich überall, also fürs Photon, überall gleichzeitig ist. Ja. Könnte man natürlich fragen, gibt es nur ein Photon? Naja, nein. Also von außen betrachtet sind die Dinge immer ganz anders als von Dingen, die einen sehr, sehr, sehr schnellen Bewegungszustand haben. Ja, und Photonen kennen wirklich keine Zeit. Mhm. Dann haben wir noch 2 Fragen, die auch aus der Telegram-Gruppe kommen. Also es sind Fragen, die als Fragen-E-Mail an fragen@dasuniversum.at angefangen haben und dann irgendwie auch in der Telegram-Gruppe diskutiert wurden, nämlich die Frage, die wir letztes Mal versucht haben zu beantworten mit der Expansion.
Sie schon wieder beantworten? Nee, das machst du jetzt.
Martin hatte die Frage, ob nicht die Expansion des Raumes quasi nach oben, nach unten, nach links und nach rechts wirkt und nicht nur, also transversal und nicht nur longitudinal, also in die Richtung, in die sich das Licht auf uns zubewegt. Ja, natürlich, aber Ich sehe ehrlich gesagt in euren Gedankenexperimenten, in dieser Telegram-Gruppe, nicht so recht, wie ihr euch das vorstellt, wie das passiert. Ja? Also die Frage, die wir letztes Mal beantwortet haben, oder die Antwort, die wir letztes Mal gegeben haben, mit dem Effekt, dass die Galaxien quasi wieder größer zu werden scheinen, wenn man weit zurückschaut, das hängt ja auch genau mit der Expansion in Seitenrichtung quasi zusammen. Ja? Also das ist schon, hat schon was damit zu tun und ist genau der Effekt. Habt ihr das so verstanden, dass ich ein Bild sehe und dass das Bild auf mich zufliegt als Bild und deswegen von der Expansion nach oben und nach unten quasi vergrößert wird? This is not how optics works, my dears. Ja, so funktioniert das nicht. Das Licht aus dem Universum kommt quasi parallel auf mich zu und es wird dann, das Bild wird quasi in meinen Augen erzeugt. Also es ist irgendwie nicht so, dass da quasi ein Bild, das durch die Expansion nach oben und nach unten und nach links und nach rechts irgendwie auseinandergezogen wird, da durch den Weltraum fliegt. Ja, so ist das nicht. Falls ich das noch immer nicht verstanden habe, dann sagt Bescheid. Ich glaube, es liegt daran, dass es einfach, dass die Optik ist extrem verwirrend. Ich habe immer wieder mal, wenn ich drüber nachdenke, das Gefühl, ich habe das doch nicht verstanden. Die Art und Weise, wie ein Bild erzeugt wird und wie das alles funktioniert, es ist einfach sehr unintuitiv, sage ich jetzt mal. Und daher kommt es zu jede Menge Verwirrungen. Ja.
Es sollte gerade doch die Optik sehr anschaulich sein.
Oh.
So, aber nächste Frage.
Nächste Frage. Und dann noch eine Frage, die auch per E-Mail zu uns gekommen ist, aber auch schon in der Telegram-Gruppe diskutiert wurde. Philipp.
Was diskutieren die unsere E-Mails? Haben die da Zugang?
Nein, die haben wir auch schon. Entweder haben wir sie halt schon erwähnt oder es hat die Person dann auch in der Telegram-Gruppe quasi die Frage gestellt. Und ich weiß nicht, ob Philipp deine Frage mittlerweile sich erfüllend beantwortet hat, aber es ging um die Position des Frühlingspunkts, des Nullpunkts, ja, des Koordinatensystems. Und Philipp ist irgendwie, scheint ein bisschen frustriert zu sein. Wo ist dieses Ding? Ja, wo ist es jetzt gerade? Wo ist es am Himmel? Man muss das doch sehen können und man muss doch ganz genau sagen können, wo es ist. Ja, natürlich kann man ganz genau sagen, wo es ist. Der Frühlingspunkt ist quasi ein Punkt am Himmel, wie ein Stern ein Punkt am Himmel ist. Ja, nur, dass da halt nichts ist, was man leuchten sieht. Aber es ist ein ganz bestimmter Punkt am Himmel, der ganz bestimmte Koordinaten hat und natürlich genau auszumachen ist und seine Position nicht genau beschreiben kann. Der ist im Sternbild der Fische und das ist natürlich der Punkt, wo sich die Ekliptik, also die Bahn der Sonne und der Planeten, die scheinbare Bahn am Himmel, ja, mit dem Äquator, dem Himmelsäquator schneidet und wo die Ekliptik nach oben geht, ja, also das im Frühling. Jetzt gerade sieht man das nicht wirklich gut am Nachthimmel, weil die Sonne noch zu nah dran steht. Der Frühling hat ja quasi gerade erst begonnen, ja. Und das ist im Sternbild der Fische. Man kann aber probieren, diesen Punkt zu sehen, wenn man früh aufsteht. Und zwar am Tag, nachdem ihr das hier hört, wenn ihr früh dran seid und es genau an dem Tag hört, an dem diese Folge veröffentlicht wird, nämlich am 24. Mai, wenn ihr am nächsten Tag in der Früh um ungefähr 4 Uhr früh Richtung Osthorizont blickt, dann werdet ihr einen wunderschönen Anblick von Jupiter, Mars und Mondsichel ausmachen können, die sehr nah aneinander dran sind, quasi in einem kleinen Dreieck am Himmel stehen. Und zwar ist der Frühlingspunkt ziemlich genau dort, wo die 30 gerade befinden. Ja? Also wenn ihr seht, Jupiter das linke Eck, Mars das rechte Eck vom Dreieck und der Mond das untere Eck, so wird das mehr oder weniger aussehen am Himmel, ja, ist der Frühlingspunkt genau oberhalb von Jupiter und Mars. Mhm. Genau dort ist er.
Ja, das ist ja auch tatsächlich ein bisschen schwer vorzustellen, weil es sich ja nicht um, es ist ein Koordinatensystem, das sich mitdreht am Himmel. Also genau. Philipp hat ja geschrieben, wo ist er jetzt, der Nullmeridian? Habe ich einen Denkfehler? Ich weiß nicht, ob er einen Denkfehler hatte. Man kann sich so vorstellen, wie es gibt auch einen Nullpunkt fürs Koordinatensystem auf der Erde. Da haben wir den Nullmeridian, der durch Greenwich läuft, in London, und wir haben einen Äquator, der halt einmal darum die Erde läuft in der Mitte, wo der Äquator ist. Das heißt, es gibt einen Punkt, wo sich der Nullmeridian und der Äquator schneiden. Ich weiß jetzt gar nicht, ist der auf dem Ozean oder ist der auf dem Festland? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber den Punkt gibt's und den kann man sich anschauen. Da kann man hin mit dem Schiff oder zu Fuß oder was auch immer. Da kann man hingehen und sagen, da ist er da.
Afrika.
Und der ist halt immer auf der gleichen auf dem gleichen Punkt der Erdoberfläche. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel von der Raumstation aus hinschaue, naja, dann bewegt sich das. Also sehe ich ihn mal hier, mal sehe ich ihn nicht, mal sehe ich ihn wieder, dann sehe ich ihn wieder nicht. Je nachdem, wie die Erde sich gerade dreht. Und umgekehrt ist es so ähnlich. Also wir gucken von der Erde rauf, ja, und mal sieht man halt da hier den Punkt im Sternbild Fische und mal sieht man ihn nicht, weil die Erde sich anders gedreht hat. Und genauso wie man halt andere Himmelsobjekte mal sehen und mal nicht sehen kann, kann man halt auch diesen Frühlingspunkt mal, man kann ihn gar nicht sehen, weil es einfach ein fiktiver Punkt ist, aber mal ist er halt im Blickfeld und mal nicht. Das war tatsächlich eine Prüfungsfrage, die bei der Zeit in Jena, als ich auch öfter nochmal Prüfungen abnehmen durfte oder musste, haben wir immer gefragt bei der, glaube ich, Einführungsprüfung Astronomie oder bei anderen, es war immer eine Frage, wo ist der Frühlingspunkt? Und jetzt nicht so, der Frühlingspunkt ist der Schnittpunkt von uns, sondern wirklich, wo ist der Frühlingspunkt? Zeigen Sie hin. Und das war immer cool, weil haben die Leute wirklich nachdenken müssen, sie ein bisschen orientieren müssen. Mhm. Und dann in der Sternwarte ist es ja noch relativ leicht, weil die meisten Sternwarten sind ja nach den Himmelsrichtungen orientiert. Das heißt, da findest du auch, wenn du ein bisschen vernünftig denkst, schon raus, wo ist Osten, wo ist Westen. Und dann halt wirklich so, wie ist es jetzt gerade? Wo ist der Frühlingspunkt jetzt gerade? Also das war so ein bisschen so angewandtes astronomisches Denken. Da mussten sie immer hinzeigen. Es war immer cool, wie die Prüfung sind immer da gesessen, mit der Hand hier da Dings gezeigt, hat immer sehr lustig ausgeschaut von außen. Aber es war das, fand ich eine sehr, ich habe es leider nicht erfunden, die Frage. Ich hätte sie mir gerne ausgedacht, aber die hat sich mein Chef da ausgedacht, der sehr gut war in coole Prüfungsfragen ausdenken, wo man auch wirklich was lernt dabei, und halte ich bis heute für eine sehr, sehr gute Frage bei einer Astronomieprüfung.
Ja, absolut.
Ja.
Ja, das war's mit den Fragen.
Das war's mit den Fragen. Naja, dann ja. Kommen wir auf die Sternwarte. Es gibt Neues von der Sternwarte und diesmal Neues von einer anderen Sternwarte. Wir waren bis jetzt immer auf der Universitätssternwarte Wien im 18. Bezirk und jetzt war Evi auf einer anderen Sternwarte, und warum sie dort war und was sie dort erlebt hat, das hören wir uns jetzt an. Wir sind bei Neues von der Sternwarte mit Evi. Hallo Evi.
Hallo.
Und heute geht's tatsächlich um Neues von der Sternwarte. Also es geht ja nicht immer um die Sternwarte, weil du ja von der Universitätssternwarte und dem Studium berichtest. Und auf der Universitätssternwarte im 18. Bezirk in Wien, da stehen auch Teleskope. Aber die Teleskope, die dort stehen, werden hauptsächlich zu Anschauungszwecken und zu Demonstrationszwecken und Öffentlichkeitsarbeit und ein bisschen so, ja, Lehre eingesetzt. Aber die sind alle uralt, schön, aber uralt und nicht mehr für wirklich wissenschaftliche Zwecke einsetzbar und sehr beschränkt. Deswegen hat die Universitätssternwarte Wien auch eine Außenstelle, und diese Außenstelle hast du kürzlich besucht.
Ja, genau, richtig. Ja. Und zwar gab es eine Exkursion mit meinem astronomischen Praktikum, mit meiner Gruppe.
Und wo seid ihr da hingefahren? Auf hohe Berge in Südamerika oder in Chile?
Genau, ich bin gerade frisch vom Flughafen retour. Nein, tatsächlich war eines der Vorgaben für dieses, also für den Bau eben von dem Observatorium, dass das eben in Reichweite von Wien natürlich ist, vom Institut, so quasi die berühmte Autostunde. Das heißt, es ist in Niederösterreich tatsächlich die höchste Erhebung vom Wienerwald, was aber nur knappe 890 Meter sind. Aber ja, aber es ist weit genug weg von der Stadt, weil der Grund war ja die beginnende Lichtverschmutzung, dass ja in Wien die Beobachtungen nicht mehr so gut von sich gingen. Und ja, und da liegt es eben mitten im Wienerwald, in einem schönen Wald gelegen. Da ganz oben ist da eben das Leopold-Fiegel-Observatorium.
Genau, in St. Corona am Schöpfel.
Richtig, genau.
Ein Ort, der sehr berühmt geworden ist in den letzten paar Jahren, nicht genau. Wegen der Sternwarte.
Ja, da ist ja schon die Anfahrt recht abenteuerlich. Also weil da führt keine direkte Straße rauf, das ist nur so eine Forststraße. Also da darf man mit dem privaten Pkw auch gar nicht fahren.
Man kann aber zu Fuß dort lang spazieren.
Genau, man kann dort entlang fahren. Also sehr schönes Wandergebiet auch.
Genau, aber ihr seid hingefahren und dann, was war dort? Ich war da ja auch, aber das ist ewig her, ich kann mich an genau nichts erinnern. Also was gab es da zu sehen?
Ja, ihr habt ja den Wein getrunken, oder? Nein, war geruht, oder?
Genau, ja, ich habe keinen Wein getrunken.
Ja, wir haben keinen Wein.
Oder vielleicht, ich kann mich ja nicht erinnern, vielleicht habe ich auch Wein getrunken, aber ich glaube nicht.
So viel, dass wir uns dann die Erinnerungen ausgesetzt haben. Ja, also wir haben uns das eben dort angesehen. Wir haben vorher eben auch so eine Einführung bekommen, eben zum Bau, also der Anlass von dem Bau eben von dem Observatorium. Wir haben dann natürlich auch die Kuppel und das Teleskop dort besucht. Das ist also tatsächlich das größte Spiegelteleskop Österreichs dort. Das ist eben ein 1,5 Meter Spiegel. Und ja, und da haben wir uns das mal angesehen und begutachtet. Und es war sehr spannend. Also bin ganz begeistert zurückgekommen, das mal live und vor Ort zu sehen. Und es ist lustig, weil das ist ja auch schon wieder 50 Jahre alt. Also es ist ja so ein bisschen dieser Retro-Touch, den man da hat. Und ja, man wird es heute wahrscheinlich auch anders bauen und anders machen. Es entspricht halt dem damaligen Stand oder dem Zugang, den man hatte zu Beobachtungen.
Gab es da die Sternwarte? Habt ihr nur das Teleskop angeschaut oder war da sonst noch was zu sehen? Also wie viel haben die nur ein Teleskop? Ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Ich frage das nicht, weil ich irgendwie dich nerven will, sondern weil ich tatsächlich, ich weiß, dass ich dort war, aber das ist alles, was ich an Erinnerungen habe.
Es gibt tatsächlich zwei. Es gibt eben das große, das wir besichtigt haben, und dann gibt es noch so ein kleineres Nebengebäude. Da ist ein kleineres, das ist glaube ich nur 0,6 Meter. Das haben wir aber gar nicht angesehen, also wir waren nur beim großen, im Haupthaus.
Hat euch wer erzählt, was damit gemacht wird, im Teleskop? So Forschungsprojekte oder sowas, habt ihr da auch was gelernt drüber oder habt ihr nur gesagt, nur das Teleskop angeschaut?
Wir haben im Prinzip nur das Teleskop angeschaut. Also ich finde es super spannend, dass das ja von Wien aus gesteuert wird. Das ist ja remote, sie haben es ja vor ein paar Jahren umgebaut. Also die Kamera, also die mit den Fotoplatten gearbeitet hat, das ist ja entfernt worden. Und jetzt können sie es remote steuern von Wien aus. Das finde ich super spannend. Und genau, deswegen muss jetzt nur noch einmal in der Woche eigentlich jemand rauffahren und das halt warten und so. Und sonst ist es eigentlich unbesetzt. Also es ist auch nicht mehr notwendig, dass da noch immer wer dort ist. War das bei dir noch, dass da immer wer dort war?
Ich kann mich ja nicht erinnern. Ich war ja nie ein Beobachter. Ich habe ja nie beobachtet. Aber ich weiß schon, dass Leute nicht regelmäßig, weil so toll sind die Beobachtungsbedingungen auch nicht, aber ich weiß schon, Leute sind schon rausgefahren. Also ich habe immer wieder diesen Sternwartebus, also dieses kleine Transport oder was das da ist, immer stehen sehen und kommen sehen und fahren gesehen. Also da sind schon Leute immer wieder hingefahren. Ich glaube, das war zu meiner Zeit noch nicht automatisiert.
Ja, ich weiß nämlich jetzt gerade nicht, wie lange das jetzt schon quasi so remote läuft. Ja, es laufen ein paar Projekte natürlich schon, ich glaube, zur Lichtverschmutzung. Und so Beobachtungen halt im Whitefield hauptsächlich.
Ich kann mich erinnern, von der Sternwarte in Jena, da gab es ja auch so Aufenthaltsräume und so Zeugs. Also habt ihr da alles gesehen, so das Sternwarte-Leben?
Nein, haben wir nicht gesehen. Also wir sind zwar, wir dann raufgegangen sind zur Kuppel, haben so ein bisschen reingeguckt, natürlich überall in jeden Gang. Und da hat man halt schon gesehen, dass da eben so es gibt, glaube ich, zwei so kleine Wohnungen oder sowas, also so Wohneinrichtungen, eben wo man auch übernachten kann, mit Dusche und so. Aber das haben wir nicht gesehen, wir sind wirklich gleich rauf zur Kuppel. Und dann haben wir uns noch angesehen, der Spiegel wird ja alle 4-5 Jahre gereinigt. Und dann haben wir uns noch angesehen, also unten im Keller ist dann eben diese Vakuumkammer, wie sie das eben reinigen. Also das haben wir uns dann noch angesehen.
Wie reinigt man einen Spiegel mit dem feuchten Tuch?
Ja, genau. Ja, erstens muss er mal rausgehoben werden und dann runter transportiert werden. Also das allein, dass wir schon feuchte Hände bekommen und über den Gedanken, dass ich das vielleicht machen müsste, diesen Spiegel da transportieren. Nein, eh nicht. Der ist ja viel zu schwer, der hat eine Tonne oder so. Und dann wird er eben runtergebracht, dann muss er mal von Hand gereinigt werden, sauber gemacht werden. Dann kommt er eben in diese Vakuumkammer und dann wird er halt mit Aluminium dann wieder neu bestäubt. Kann man bestäuben sagen?
Ist das beschichtet heißt
das? Beschichtet, genau, richtig, ja.
Cool, und das habe ich nicht gesehen, wie das gemacht wird. Also das war nur.
Nein, das, wie gesagt, das ist ein Riesenaufwand. Also das dauert dann, ich glaube, das ist 5 Tage oder 3 Tage. Wir sind schon ein bisschen beschäftigt, das ist ziemlich aufwendig. Machen sie auch nur alle 4 bis 5 Jahre.
Okay, es ist noch keiner runtergefallen.
Nein. Ich glaube, einmal ist nur, irgendwas ist einmal passiert. Ich glaube, das bei der Vakuumkammer, da kann mal was passieren. Aber weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Also wir haben dann halt gesehen, wie diese Ausrichtung läuft auch und wie sich dann diese Kuppel eben 360 Grad bewegt und wie man das Teleskop ausrichtet und so. Das ist schon, das macht schon Eindruck, wenn man das dann mal so in Bewegung auch sieht und wenn es dann holtert die Polter, die Kuppel da über einen hinweg donnert, wird einem fast schwindelig, wenn sich das da bewegt.
Ja, warst du schon mal auf der Uni-Sternwarte beim Teleskop?
Nein, war ich noch nicht.
Echt? Da muss man hingehen. Das beeindruckt dich dann noch viel mehr, weil die Uni-Sternwarte, das ist ja noch viel älter, das Teleskop, war der größte Refraktor in dem Fall weltweit zum Zeitpunkt, wo er gebaut worden ist. Das heißt, es ist wirklich ein sehr, sehr großes, sehr, sehr langes Drum. Wenn man da durchschauen will, und da hat man vorher noch durchschauen müssen mit dem Auge, weil es halt keine Fototechnik gab, die das gemacht hat. Und je nachdem, was du angeschaut hast, war halt das Teil, wo du durchschaust beim Teleskop, halt mehr oder weniger hoch oben. Und damit du da immer mit dem Auge rankommst, natürlich gab es Leitern, aber tatsächlich kann da der komplette Boden hoch und runter fahren. Das heißt, du stehst dann dort und dann drückt wer auf den Knopf und dann fährt der ganze Boden hoch und runter und die Kuppel dreht sich natürlich auch. Und früher haben sie das auch alles mit Uhrwerken gemacht. Das heißt, du hast da auch noch ganz viele, so alte, richtig so Steampunk-Technik drinnen. Also da geht da mal hin. Das lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzuschauen. Das ist auf eine andere Art beeindruckend als so diese großen modernen Teleskope, obwohl das ja am Schöpfel auch nicht so modern mehr ist, aber ich finde es der große Refraktor von Wien, den sollte man schon gesehen haben.
Ja, ich baue sehr ein bisschen, oder beziehungsweise ich weiß, ja, dass ich das schon längst hätte besuchen sollen. Möglichkeiten hätte es ja genug gegeben, aber ich habe es irgendwie nie geschafft.
Ja. Ja, müssen wir schon, wenn wir mal dort sind, dann treibe ich einen Schlüssel auf und dann kann ich dir das zeigen.
Ganz heimlich, still und leise.
Ja, muss man nicht heimlich machen. Da kann man, wenn man dort arbeitet, hat man einen Schlüssel und dann kann man darauf gehen. Wie ich noch gearbeitet habe, habe ich oft Leuten.
Ja, aber du arbeitest jetzt nicht mehr dort.
Nein, aber ich kenne vielleicht noch jemanden, der dort arbeitet. Mal schauen.
Den Hausmeister?
Ja, den weiß ich nicht. Den kenne ich, glaube ich, nicht. Aber wenn es nicht, wenn es ein neuer ist, aber es gibt schon noch Leute, die ich da kenne und die mir einen Schlüssel geben können, dann kann man sich das Ganze anschauen.
Du willst mich beeindrucken, gell?
Ja, es ist auch mal eine sehr, sehr schöne Aussicht da oben von der Kuppel über ganz Wien. Das ist wunderbar. Da sind wir oft gestanden früher und haben in die Stadt geschaut.
Sehr cool.
Ja, also das, wie gesagt, wer mal in der Nähe von Wien ist und sich was anschauen will, die Sternwarte in Wien hat immer wieder mal so, ja, Tag, Nacht der offenen Tür, wo man sich das anschauen kann. Beim Schöpfel weiß ich nicht, wie es da ist mit öffentlichen Führungen.
Nein, es gibt so einen Tag der offenen Tür, glaube ich, immer wieder mal, wo man vorbei wandern kann. Beziehungsweise ja, wenn man eine größere Gruppe ist oder mit Schulklassen und so, glaube ich, kann man sich Termine ausmachen, dass man dann eine Führung bekommt.
Genau, ja, dann macht das. Das ist sehr schön. Und wenn ihr im Wienerwald seid, dann nutzt doch die Gelegenheit. Dann könnt ihr noch irgendwie so eine halbe Stunde weiter wandern. Dann gibt es eine schöne Aussichtswarte, wo man dann über den Wienerwald schauen kann. Ich glaube sogar fast bis zum Neusiedlersee schauen kann. Also da, wer gerne wandert und Rad fährt, ist dort gut beraten im Wienerwald. Und wie gesagt, Sterne gibt es auch zu sehen, mit oder ohne Teleskop, je nachdem, ob man reinkommt oder nicht. Dann, ja, Praktikum hatten wir in der letzten Folge schon durchbesprochen. Das war jetzt hier noch der Höhepunkt quasi der Praktikumsbeispiele.
Das hat mich jetzt wieder ein bisschen versöhnt, jetzt bin ich wieder gut gelaunt.
Ja, müsst ihr da auch eine Prüfung machen drüber, einen Erlebnisaufsatz schreiben?
Ja, genau, nein, müssen wir nicht.
Zumindest haben wir jetzt das Praktikum komplett abgeschlossen und in der nächsten Folge geht es dann um die Wissenschaftskommunikationsvorlesung. Dann werden wir schauen, wie die geendet hat, ob es ein Happy End gibt oder eher nicht.
Ich verrate jetzt noch nichts.
Gut, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Okay, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Evi, ich kann es nicht glauben, dass du noch nie am großen Refraktor warst. Du hast das Beste von der Sternwarte bis jetzt noch gar nicht gesehen. Es ist wirklich, also ich finde das eindeutig das Allerbeste, oder? Grandios.
Ja, das ist wirklich, allein wenn man da das erste Mal reingeht, dann ist man wirklich so ein bisschen erschlagen von dem Anblick, von diesem.
Vor allem, man kann das gar nicht glauben, dass das da oben, also dass das da ist, ja, auch wenn man dann im Rundsaal dann die Tür aufmacht und plötzlich dieses massive Betongestell oder Gestell, diesen Sockel, sieht, der dann in den Keller runtergeht und man steht da plötzlich, man macht einfach nur eine Tür auf und plötzlich hast du dieses Riesending da vor dir und denkst so, wow.
Ja,
und dann musst du da die Treppen nach oben gehen und dann kommst du durch diese Klappe und dann ist da diese alte Holzplattform, das riesige Teleskop und das ist schon ziemlich geil.
Ja, also wirklich allein schon der Anstieg, wollte ich gerade sagen, ich meine, das ist ja kein Gebirge, aber wirklich, wenn du die Tür aufmachst, du gehst da so ein normaler Saal und dann machst du die Tür auf und dann steht diese Betonwand vor dir und dieses Fundament, diese Montierung, die ist ja wirklich unabhängig vom Gebäude. Also das Gebäude ist da rundherum gebaut. Die berühren sich quasi nicht, damit halt irgendwie bei dir im Gebäude irgendwas ist, die Erschütterungen sich nicht aufs Teleskop übertragen. Das heißt, es steht da so extra drin und dann gehst du da einmal außen rundherum und oben und dann dieser Moment, wo du das erste Mal diese Tür aufmachst und dann wirklich dieses gigantische Fernrohr da stehen hast. Das ist ja wirklich so ein Refraktor. Die sind ja elendig lang. Je größer die Linse ist, desto länger sind diese Fernrohre. Ich weiß jetzt gar nicht, die Linse, wie groß sie ist, ein Meter? Ungefähr, ein bisschen kleiner, glaube ich.
Ich glaube 78 oder 76 Zentimeter.
Wie lang ist das Teil? Weil, wusste ich auch mal auswendig, aber sehr lang auf jeden Fall.
Keine Ahnung, 5 Meter.
Und halt wirklich dieses, und dann auch diese gewaltige Montierung da und dieses ganze Steampunk-Getriebe, was da dran hängt und so. Also es ist schon wirklich.
Steampunk. Also das ist älter als Steampunk.
Ja, nee, nein, aber es hat halt immer so diese Anmutung. Und es ist schon wirklich ein sehr, sehr beeindruckendes Teil.
Ja, also so. Und es ist nicht nur optisch beeindruckend, sondern auch optisch beeindruckend. Also wenn man durchschaut, ich habe da durch dieses Teleskop, ich war ganz aufgeregt, zum ersten Mal Saturn gesehen. Ich habe mir gedacht, mich verarscht jemand. Jetzt hören Kinder zu. Das sieht aus, du schaust da durch dieses Okular, schaust da durch und du siehst diesen Saturn-Ding-Kugel mit den Ringen. Es schaut aus, als hätte da jemand vorne eine Postkarte reingeschoben. Ja.
Hast du überprüft, ob sie es getan haben damals?
Ja, ich bin gleich so, hä? Hab die Seite geschaut. Wer hat mich da veräppelt? Aber es war wirklich, wirklich phänomenal. Also das ist... Es gibt regelmäßige Führungen, man kann dahin, ja. Das ist,
müssen wir eine
also nicht ganz
machen.
Öffentlich, es ist schon abgesperrt, aber es gibt Beobachtungsabende gar nicht so selten. Also das ist wirklich, Leute, wenn ihr irgendwo in der Nähe seid, macht das, zahlt sich aus, ja. Gerade wenn die Planeten gut zu sehen sind. Im Moment ist es Nicht so gut. Aber der Mond, also der Mond ist auch, du siehst ja durch dieses Teleskop nicht mal mehr den ganzen Mond, ja. Das hat schon so eine große Vergrößerung, dass der Mond nicht mehr ins Gesicht fällt, hineinpasst. Du siehst dann nur so ein Viertel oder so. Es schaut echt aus, als würdest du in jedem Moment landen. Das ist schon ziemlich fantastisch. Aber am besten ist es, wenn Mond und ein paar Planeten sichtbar sind, dann macht bitte eine Führung an der Sternwarte und schaut euch das an.
Ja, und wenn ihr schlau wart, dann wart ihr vor ein paar Tagen dort, als die lange Nacht der Forschung war. Das hätten wir noch ankündigen können, aber die ist am 20. Mai. Und da tatsächlich kann man sich mit jeder Menge anderen Vorträgen und anderen Sachen, kann man sich da das Teleskop anschauen dort. Vielleicht müssen wir mal gucken, vielleicht können wir mal irgendwie eine Exkursion organisieren. Dann machen wir hier das Universum, fällt in die Sternwarte ein und dann...
Da bin ich ja gespannt, was die Sternwarte da schon halten würde.
Ja, sollen sich freuen, dass das Universum mal kommt.
Genau.
Hier, den Schöpfer kann ich mir echt nicht mehr erinnern, dass ich da, wie das Teleskop ausschaut, auch schön wahrscheinlich, aber da habe ich wirklich, das ist so ein Ereignis, ja, das hat mein Hirn mit irgendwas überschrieben, was wichtiger war anscheinend.
Aber das ist halt irgendwie so ein... ja, das war nicht viel. Bei uns hat es geregnet, also auch nicht viel. Aber ich kann mich schon an den Anblick des Teleskops auch erinnern, das ist schon auch cool. Also es ist schon halt gar nicht so klein, 1,5 Meter, ne? Und... ist durchaus ein Gerät, das auch noch für Forschung verwendet wird, ne? Und auch nicht so schlecht. Aber du hast schon recht, ne? Auch vom Anblick her, diese alten Teleskope, die haben natürlich schon eine Art von Zauber, den so ein modernes Teleskop vielleicht schwieriger hinkriegt.
Ist eine andere Art von Zauber. Also ich denke mir, wenn du jetzt am VLT rumstehst, wirst du auch denken, naja, das ist kein kleines Teleskop, das was da steht.
Auch nicht schlecht, ja. Kann man auch Exkursionen hinmachen übrigens. Das ist halt nur ein 15-Stunden-Flug vorher. Aber gut.
Ja, dann machen wir mit dem Boot. Ja, haben wir was anzukündigen?
Ja, wir haben was anzukündigen. Also ich habe eine ganz besondere Veranstaltung habe ich für euch. Vor allem, wenn ihr in Wien und Umgebung seid und kleine Kinder habt. Im Alter von 5 bis 6 Jahren seid ihr von 3. bis 5. Juni ganz herzlich willkommen an der Urania.
Ah, okay.
Auch eine Sternwarte. Urania. Gibt es nicht nur ein Teleskop oben, das man sich auch anschauen kann und durch das man auch durchschauen kann. Ja? Ein kleineres als in der Sternwarte, aber trotzdem ist eine Sternwarte. Ja? Gibt es im Keller auch eine Puppenbühne, nämlich die Kasperl und Pezi Urania Puppenbühne. Und da wird Kasperl und Pezi, also nein, Kasperl nicht, weil Kasperl ist, glaube ich, auf Urlaub, Kasperl ist nicht da, aber Pezi wird die Science Busters treffen und wir werden Pezi erklären, dass nicht so eine gute Idee ist, dem Kasperl einen Ausflug zum Mars zu schenken, weil es dort eiskalt ist und urungemütlich. Und darum wird es gehen.
Das genau. Ja, also das für die Leute, die aus Deutschland zuhören, da gibt es natürlich auch irgendwie Kasperl und sowas, aber so der österreichische Kasperl und Pezi, das ist was ganz Klassisches, der ist da schon seit Jahrzehnten in der Puppenbühne in der Urania. Das heißt, das habe ich schon gesehen als Kind im Fernsehen. Kasperl und Pezi und die Großmutter und den Tintifax und wer da noch alle mit rumläuft. Und jetzt sind irgendwie die Science Busters auch mit dabei. Und es sind die Vorstellungen, ich glaube insgesamt sind 7 Vorstellungen, ich weiß es gerade nicht auswendig, aber ich verlinke sie alle in den Shownotes. Die fangen an, ich glaube, du bist bei 3 Tagen dabei oder die ersten.
Am 1. und 2. macht es der Helmut.
Genau.
Und dann hat der Helmut keine Lust mehr, keine Zeit mehr und dann muss ich einspringen.
Genau.
Ich glaube, es sind 2 Vorstellungen.
Genau, hier 1., 2., 3., 4., 5. Juni und da sind verschiedene Vorstellungen. Ich verlinke das alles in den Shownotes. Also wenn ihr Kinder habt, ich glaube, man darf nur mit Kind rein, oder? Könnt ihr.
Wir haben uns auch gedacht, ob man da nicht als Erwachsener auch rein kann.
Ja, ich weiß lustig. Nicht. Ja, ich glaube, wenn ich als Erwachsener irgendwie so unmotiviert bei Kasperltheater rumtreibst, bei 5, 6,
solange ihr ganz laut Ja schreien könnt, ist alles in Ordnung. Ja,
ich weiß nicht. Aber ich verlinke es und dann könnt ihr das schauen.
Ja, und falls ihr doch Erwachsene seid und nicht zum Kasperl dürft oder wollt und trotzdem aber in der Gegend um Wien herum unterwegs seid, gibt's am 11. Juni ein Dorffest in Enzersdorf an der Fischer, wo es als besondere Attraktion das Pop-Up-Planetarium zu sehen geben wird.
Du bist am 11. Juni am Dorffest in Enzersdorf an der Fischer?
Ja.
Abends?
Nein,
sehr gut.
In aller Herrgottsfrüh am Vormittag okay. Natürlich, damit die Kinder auch was davon haben. Und dann am Nachmittag gibt's die Regenbogenparade. Und am Abend, wie du jetzt uns gleich ankündigen wirst.
Ja, am Abend wird im Wiener Stadtsaal der Oberhummer Award für Wissenschaftskommunikation verliehen. Das ist ein Preis für Wissenschaftskommunikation, benannt nach Heinz Oberhummer, dem Gründer der Science Busters, der 2015 verstorben ist. Und in dessen Namen vergeben die Science Busters einen Preis für Wissenschaftskommunikation und tatsächlich auch nicht einfach nur wie sonst, dass man irgendwie so einen Plexiglasklumpen in die Hand kriegt, sondern man kriegt 20.000 Euro und noch einen sehr speziellen Preis. Und der wird dieses Jahr endlich verliehen. Normalerweise wird er immer im November verliehen, weil im November Heinz sein Todestag ist. Aber weil sowohl 2020 als auch 2021 die Verleihung pandemiebedingt ausfallen musste, ist die Verleihungszeremonie, die Verleihungsshow jetzt bis auf den 11. Juni 2022 gewandert. Das heißt, es werden am 11. Juni sowohl der Preis für 2020 als auch der Preis für 2021 verliehen und 2020 hat ihn Mighty Nguyen Kim bekommen, die ihr alle kennt, vermutlich von ihren tollen YouTube-Videos aus ihren Fernsehsendungen und es wird der Preis verliehen 2021 und den hat das Team des Corona Update Podcasts bekommen. Also es ist der Podcast mit Sandra Ziesek, Drosten und Corinna Henning, Beke Schulmann, Katharina Mahnholz und also das komplette Team dieses Podcasts wird da sein. Die alle werden da sein. Es wird Show auf der Bühne geben. Es werden Science Busters da sein. Und wenn du aus Enzersdorf an der Fischer zurück bist, bist du hoffentlich auch da.
Ja, da seht ihr mal, wie viel ich arbeite.
Ja, also das.
Ich muss auf jeden Fall noch auf die Regenbogenparade dazwischen, da kommst du eh auch hin, oder?
Ich habe noch keinen Plan, was da passiert und wann irgendwie ist und ob die wir Science Busters nur da rumsitzen und irgendwie uns freuen oder ob wir auch was auf der Bühne machen müssen. Ich glaube nicht. Also je nachdem, wie die Planung läuft, bin ich halt in Wien und dann gucke ich auch mal zur Regenbogenparade. Klar, warum nicht?
Ich habe noch Termine, ja. Ist noch nicht vorbei. Am 14. Juni. Oder ist das schon zu weit in der Zukunft?
Ja, sag, man kann ja nichts schauen. Also ich glaube, die nächste Folge, die wir dann machen, ist am 7. Juni, ist eigentlich schon, kommt schon die nächste Folge und am 21. Juni kommt wieder eine. Also du kannst gerne auch schon im Voraus ankündigen, okay. Aber das Jahresprogramm müssen wir nicht.
Mehr interessiert als der 14. Am 14. Juni bin ich im Esterházy-Park in Wien, im 6. Bezirk, im Rahmen einer
Hockst du rum und trinkst Bier, oder?
Nein, da muss ich arbeiten, mein Schatz, mit dem Planetarium.
Ach so, ja, sehr gut, wie im Park.
Ist aber eigentlich natürlich für die Kinder und Jugendlichen, die sich in dem Park herumtreiben, gedacht. Aber wenn ihr auch Lust habt, mitzukommen, das wird sicher spannend, ab 17 Uhr. Und am 16. Juni bin ich in Erfurt, im Kulturhaus Dacheröden.
Ja, da verpassen wir uns leider sehr, sehr
auch
knapp.
Auch mit Planetarium.
Ja, da verpassen wir uns sehr knapp in Thüringen, weil ich bin ja, das kündige ich dann aber erst später nochmal an, ich bin ja ab 17. Juni in Deutschland. Ich fange in Langenfeld im Rheinland an und bin dann in Sachsen-Anhalt bei der Arche Nebra, bis ich dann am 21. endlich wieder mal in Thüringen, in Jena bin, nachdem ich das letzte Mal am, glaube ich, Ende Januar 2020 in Jena war, als ich dort die Haustür zugesperrt habe und nach Österreich übersiedelt bin. Es hat lang gedauert.
Echt, du warst dazwischen nicht mehr dort?
Nein, ich hätte gedacht, ich kann eh mal hinfahren, aber war Pandemie und alles und so weiter. Mm. Also, es ist viel ausgefallen. Jetzt freue ich mich schon sehr, dass ich wieder da zurückkomme. Aber wie gesagt, das kündige ich dann im Detail nochmal später an. Was ich jetzt ankündige, findet zwar noch später statt, aber ich kündige es trotzdem an, damit es öfter angekündigt ist. Wir sitzen nämlich tatsächlich im Park rum und trinken Bier.
Stimmt.
Ich habe noch andere Podcast und zwar heißt der Podcast Sternengeschichten und diesen Podcast gibt's seit einiger Zeit. Also die erste Folge dieses Podcasts ist am 30. November 2012 gelaufen. Und also gelaufen, läuft immer noch, wenn man gern haben will, aber ich habe es halt am 30. November 2012 veröffentlicht, was heißt, dass im Jahr 2022 der 10. Geburtstag stattfindet eines Podcasts oder meines Podcasts und davor, nämlich am 24. Juni, da wird die 500. Folge Sternengeschichten erscheinen. Es sind ziemlich viele Folgen. Da habe ich auch lange dran gearbeitet, dass diese Folgen alle erscheinen. Also seit 10 Jahren jede Woche, jeden Freitag eine. Und ich habe mich lange, lange darauf gefreut, dass ich wollte irgendwie ein großes Event machen mit irgendwie cooler Show und allem drum und dran. Aber aus diversen Gründen, aus zu viel Arbeit und privaten Gründen ist das alles nichts geworden. Ich habe es nicht geschafft, das rechtzeitig organisieren zu können. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Macht es immer noch ein bisschen traurig, weil ja 500 Folgen gibt es nur einmal, da muss ich auf die 1000 warten und das dauert dann wieder 10 Jahre. Also ich hätte das gern hier in einem großen Rahmen gefeiert, aber ich wollte es jetzt dann auch nicht komplett ungefeiert verstreichen lassen, diesen Termin, und werde deswegen ja am 24. Juni im Park sitzen, und zwar wird der Park der Prater in Wien sein und der genaue Ort wird die Arena Wiese sein. Das ist ein schönes Stück Wiese in Wien, wo man mit der Straßenbahn hinfahren kann. Das heißt, die Straßenbahnlinie 1 fährt fast bis genau dorthin. Wenn man zur Endstation fährt, dann ist man fast bei dieser Wiese. Und diese Wiese, ja, da kann man halt so rumsitzen in Wien. Wir werden, also ich, wie auch immer dann dazukommen mag, aber ich werde hier eine Picknickdecke mitnehmen. Ich werde vermutlich was zu trinken dabei haben und das eine oder andere zum Essen. Es gibt natürlich im Prater jede Menge Möglichkeiten, sich zu verköstigen. Es ist gleich nebenan der Garten. Das ist ein schönes Lokal mit Essen und Trinken, die man sich da, was man sich da mitnehmen kann oder vor Ort konsumieren kann. Es gibt, und das ist auch ein Plus für diese Aktion, gleich bei der Arena-Wiese auch eine öffentliche Toilette. Das heißt, ihr könnt dann auch das nutzen. Es ist, wie ich gerade auf Google Maps sehe, anscheinend das Spielfeld der Vienna Vanguards. Das dürfte anscheinend das Wiener Quidditch-Team sein. Also vielleicht trainieren die gerade, dann könnt ihr da zuschauen. Es steht da auf Google Maps, kann ich sagen. Und ja, also wir werden da, es wird jetzt leider keine schöne große offizielle Aktion geben, aber ich werde im Park sein. Wer gerne auch kommen möchte, kann vorbeikommen, gerne auch was zu essen, was zu trinken, was auch immer mitbringen. Ihr könnt auch Geburtstagskuchen mitbringen, weil ziemlich zur gleichen Zeit, nämlich einen Tag davor, am 23. Juni, feiert das Universum seinen zweiten Geburtstag. Das heißt, ihr habt es mit einem ja, Prä-Teenager und einem Kleinkind zu tun. Also 10 Jahre Sternengeschichte und 2 Jahre Universum werden dort, wir feiern beides am 24. Das heißt, darum kündige ich es auch hier in der Universums-Podcast an. Das heißt, das Jubiläum begehen wir auch gleich mit. Wir werden da sein. Ruth wird hoffentlich da sein. Ich werde da sein und mal schauen, wer sonst noch da sind. Wenn sonst niemand da ist, dann sitzen wir alleine und trinken ein Bier und stoßen an auf diversen Geburtstage. Und wenn wer mit uns anstoßen will, ja, kommt vorbei. Ich ab 17 Uhr, so ungefähr, würde ich sagen. Man kann dann auch, wenn man keine Lust mehr hat oder wenn man dann feststellt, nee, wenn man die angucken muss, dann ist sie doch doof, da will ich nicht. Dann könnt ihr auch einfach in den Prater weitergehen. Da gibt's das Schweizer Haus, da gibt's ganz viele Achterbahnen, was auch immer, was ihr machen wollt. Also wir würden uns freuen, wenn wir da irgendwie ein bisschen die diversen Podcast-Jubiläen gemeinsam begehen. Und ich werde dann auch konkrete Infos dazu, beziehungsweise so konkret müssen sie gar nicht werden, aber doch mal den Ort und so weiter, alles nochmal in den Shownotes entsprechend vermerken, dass ihr das dann auch findet, wenn ihr wollt.
Ja, und wenn ihr ganz brav seid, nehme ich vielleicht sogar das Planetarium mit.
Genau, da müssen wir die Stromfrage noch klären. Also das Planetarium kann Ruth dabei haben, wenn ihr alle Strom mitbringt. Also denkt euch, seid kreativ, findet einen Weg, wie Ruth Strom kriegt für ihr Planetarium. Genau. Ich glaube, da kann man irgendwie einen Akku anstöpseln.
Grauslicher Dieselgenerator. Ja.
Nein, du musst irgendwie, was hast du, Powerbank kann man anschließen, hast du gesagt, oder?
Ja, wenn man ein paar mitnimmt, ein paar große, fette, ja, sollte das gehen. Noch irgendwas, irgendwann einen Wandler, wo man einen Stecker reinstecken kann.
Achso, ich habe keine Ahnung. Naja, diese Powerbank, da kann man doch was reinstecken, oder es ist einfach nur eine Bank. Bank. Ich kenne mich ja nicht aus mit so Technikkram.
Ja, also es ist ein bisschen kompliziert, aber vielleicht kann man vom Kiosk, vom Wischelstand irgendwie ein Kabel rüberlegen. Oder so irgendwas. Naja, lasst euch was einfallen. Darum haben wir euch ja, oder?
Ja, gucken wir mal. Wir werden auf jeden Fall da sein. Und ja, was wir Schlechtwetter machen, wird sich zeigen. Wir gehen einfach mal davon aus, dass kein Schlechtwetter sein wird. So. Ja, das.
Wenn wir uns rechtzeitig beim Wettergott bestellen, dann sollte das funktionieren. Und dann war es das auch schon für heute, abgesehen von dem Dank.
Genau, wir danken.
Den wir noch auszusprechen haben. An euch fürs Zuhören, fürs Nachrichtenschreiben. Fürs tolle Maintainen der Telegram-Gruppe, der besten Telegram-Gruppe des Universums, das traue ich mich hier zu behaupten.
Ja, dem Discord-Channel, der auch existiert, der noch nicht so voll ist, aber stimmt, für die, genau, die es gerne lieber Discord haben wollen, den gibt's auch.
Ja, und dann danken wir natürlich ganz, ganz, ganz herzlich den Leuten, die uns nicht nur durch Wohlwollen und Zuhören unterstützen, sondern auch ganz materiell mit Geld, mit Spenden, und zwar könnt ihr das auch tun, wenn ihr wollt, via PayPal, oder ihr könnt auch ein Abo abschließen über Steady oder Patreon, wo ihr dann euch dann zu einer regelmäßigen Spende quasi verpflichtet. Und seit dem letzten Mal haben uns durch Spenden unterstützt Veit, Roland, Ralf, Silke, ganz herzlichen Dank, Silke, Matthias, Carsten, Nicole, Jan, auch ganz, ganz herzlichen Dank an Jan und Christian. Und über Steady und Patreon waren das Markus und Ednan oder Ednon oder wie auch immer. man dich ausspricht. Mein lieber, herzlichen Dank.
Ja, danke schön. Ihr könnt uns schreiben, wenn ihr wollt. Das haben wir noch nicht gesagt. Sicherheitshalber sagen wir es nochmal. Fragen@dasuniversum.at für Fragen. Hello@dasuniversum.at für andere Kommentare. Und ansonsten, wenn ihr uns nicht schreiben wollt, sondern uns nur zuhören wollt, dann könnt ihr das in 2 Wochen machen. Denn da gibt's die nächste Folge vom Universum. Und bis dahin.
Danken wir auch nochmal euch fürs Zuhören, dass ihr bis zum Schluss durchgehalten habt, wenn ihr das hier hört. Und wir hören uns bald wieder. Alles Liebe und bis dann.
Tschüss.